Ihr hört Don't Touch Me.
Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Und ehe sich Erik wieder beschwert, was und so ist. Hallo, du und so.
Was ist denn und so?
Naja, und so.
Hallo.
Alles Mögliche.
Hallo, hallo.
Dann Annemarie ist auch dabei, aus dem nicht verschneiten Berlin, oder? Da gibt's noch irgendwo einen Flecken. Ich sag, gab's da überhaupt mal Schnee bei euch?
Ja, ich glaube, als ich im Urlaub war, ich habe das sehr gut abgepasst.
Sehr gut. Dann musstest du nicht Winterdienst leisten auf eurem Gemeindeblock.
Ja, auf meinem Balkon.
In den Discos, da gibt's sehr viel Schnee. In Berlin.
Meinst du, Rieseldorf, kannst du aufkehren? Da gibt es in New York einen Typen, der irgendwie davon lebt, dass Gold und Edelsteine, die so in den Streck und Strandfugen sind, rauszusehen machen, und er lebt ganz gut davon anscheinend.
Wo macht der was raus?
Naja, der kratzt den Dreck aus den Straßenfugen auf diesen, ich sag mal, da wo die Reichen und Schönen verkehren, und findet diverse Edelsteine und irgendwelche Goldsachen Kleinzeug, und ist so ein Goldwäscher quasi. Im New Yorker Großstadtdschungel.
Ja, wie die am Ende eines Tages dann am Strand langlaufen mit Metalldetektoren.
Wahrscheinlich, und die Autoschlüssel dann raussuchen und dann wegfahren. Vielleicht gibt es in Berlin ja auch Leute, die dann mit dem Besen durchgehen oder mit dem Staubsauger und die ganzen illegalen verbotenen Substanzen aufsaugen und dann neue zusammenfügen. Egal, wir schweifen schon wieder ab. So, das war der und so Block. Kommen wir zu den News. Eine Serie ist abgesetzt worden, die haben wir nicht mal besprochen.
In der zweiten. Genau, die stand auf der Liste. Ich war mir da noch ein bisschen unsicher, ob wir das schauen sollten. Aber jetzt noch zwei Folgen schon abgesetzt, und zwar Doubt, also mit B, Doubt. War wieder eine Anwaltsserie. Das Besondere hier, das war mit Catherine Heigl in der Hauptrolle, die wir ja vielleicht noch von Grey's Anatomy kennen und der einen oder anderen Rom-Com.
Die hat es echt nicht leicht, oder momentan, oder? Hab ich gefühlt. Also alles, was die so anfasst, ist quasi dem Untergang preisgegeben, ja, oder? Täuscht
was
das?
Was hat sie noch gemacht?
Ich weiß es nicht, so ein paar Sachen, aber irgendwie war das wenig erfolgreich, habe ich so im Hinterkopf. Deswegen habe ich da jetzt nicht...
Ja, naja, das war ja alles so ein bisschen, als sie bei Grey's Anatomy raus ist, das lief ja zumindest Presseberichten zufolge nicht ganz so sauber, weil sie sich ja wohl... Also die bekannteste Story, die ich halt noch im Kopf habe, dass sie, die Schauspieler, naja, schlagen sich ja immer selber für Preisverleihungen vor oder bewerben sich da quasi. Und da hat sie halt das eine Jahr gesagt, für den Emmy, nein, ich sehe mich da jetzt nicht, dass ich einen Preis gewinnen könnte, weil mir nicht das, kein gutes Material geschrieben wurde.
Die müssen sich selber vorschlagen dafür?
Naja, ja, also die müssen ja schon halt sagen, ich reiche mich da jetzt ein.
Echt?
Ja, und da hat sie halt gesagt, also quasi ihren Arbeitgeber gedisst, dass die ihre Rolle nicht ordentlich ausgearbeitet haben oder ihr gute Lines oder gute Storys gegeben haben. Und aufgrund dessen und wohl einiger anderer Set-Streitereien ist sie ja dann, so heißt es, bei Grey's Anatomy damals rausgeflogen. Und ja, ansonsten, stimmt, aber ich gucke gerade, die hat ja wirklich noch so eine politikmäßige Serie. Was ist überhaupt die so abgesetzt? Naja, State of Affairs.
Naja, ich hab, also wie gesagt, gefühlt, ich hatte
ja, du hast recht, das habe ich alles schon verdrängt.
Weil es so gut war.
Genau, also ja, und jedenfalls, aber da dachte ich, naja, vielleicht wird das was, weil da auch Laverne Cox mit dabei war, die von Orange is the New Black bekannt ist. Aber ja, anscheinend kam es dann doch nicht so gut an und ist jetzt direkt abgesetzt. Aber das Gegenteil ist bei Lethal Weapon der Fall. Das hatten wir ja auch vor einigen Folgen besprochen. Das bekommt jetzt eine zweite Staffel. Weiß nicht, ist da jemand von euch dran geblieben?
Nee, also der Anfang war ganz gut.
Ich habe erstmal gesammelt, aber ich will auf jeden Fall das noch weiter gucken. Hat mir gefallen.
Und auch MacGyver?
MacGyver nicht, nee, den fand ich ja nicht besonders, das Remake.
Nee, ich auch nicht. Fand ich den Piloten schon unschön, und da musste man da auch nicht unbedingt weiter gucken.
Können wir
ja
nochmal zurückspulen zur alten Folge. Nee, ich finde es nicht besonders.
Wie findest du es? Absolut nicht. Nee.
Ja, wer atmet denn hier?
Annemarie, ich weiß nicht, heute hast du irgendwie keinen Brustschutz mehr drauf.
Nicht.
Du rauschst da voll rein irgendwie gerade.
Das möchte ich bezweifeln. Das, ja.
Ich atme nicht lauter als sonst.
Vielleicht streichen deine Haare an dem Mikrofon entlang.
Nein, das hängt. Warte mal, ist hier was dran? Nee. Das hängt hier 1 Zentimeter vor meinem Mund.
Ja, das war jetzt, dann wieder das und so.
Ja, jetzt atme ich gerade nicht. Warte, jetzt.
Das ist ein Void 2.
Ist es besser? Besser.
Okay, gut.
Was ist ein Void S2?
Feud, die Fehde. Da kommt er jetzt am 5.
Wieder was gelernt. Hätte ich auch nicht gewusst.
Ja, English for Runaways. Kommt er jetzt am 5.3. die erste Staffel bei FX in eure Fernsehapparate. Das ist mal wieder eine neue Serie von Ryan Murphy, den wir kennen ganz früher noch von Nip/Tuck, dann hat er Glee gemacht, dann hat er jetzt American Horror Story, mittlerweile American Crime Story und jetzt seine aktuell dritte laufende Serie ist dann Feud. Erste Staffel geht um die große Fehde zwischen Bette Davis und Joan Crawford, schon vor vielen, vielen Jahren und die Trailer sehen fantastisch aus, weil das mit Susan Sarandon und wieder
Jessica Lange
ist. Vielen Dank, dass du das so aus dem FF beherrschst.
Habe ich und schon sehr informiert über diese Serie vorher.
Bitte?
Ich habe mich schon umfangreich informiert über diese Serie.
Bin ich so... perfekt, Daniel. Perfekt Hausaufgaben gemacht. Jedenfalls heute, 28.02., wurde gerade vor 2 Stunden offiziell vermeldet, dass die zweite Staffel, also noch bevor die erste jetzt überhaupt angelaufen ist, hat FX natürlich schon für eine zweite Staffel verlängert, weil eigentlich alles toll ist, was Ryan Murphy zurzeit macht. Dass es eben eine zweite Staffel geben wird und die wird als Thema behandeln Charles und Prinzessin Diana. Diese Ehe, die Probleme.
Also ist auch alles, so eine Art Anthologieserie dann oder was?
Ja, genau, ne, wie alles mache, was er zurzeit macht, ja.
Aha. Aber hast du was von dieser Fehde schon mal gehört? Zwischen den beiden da, Joan Crawford?
Ja, also, ja, ich wusste, dass die wohl, ich glaube, die haben ja damals einen Film zusammen gemacht und ansonsten waren die sich wohl ziemlich, das war ja auch noch vor meiner Zeit.
Schwarz-Weiß-Film, ne? Stummfilm nicht, aber Schwarz-Weiß, die Anfänge des Kinos ja. Quasi.
Ja, das war ja auch vor eurer Zeit, denke ich mal.
Wir haben noch Schwarz-Weiß geguckt.
Aber, so ein bisschen. Aber dass das jetzt halt auch so eine krasse Nummer war, wusste ich auch nicht. Aber lasse mich gerne
direkt ausgespannt. Aber zwei relativ, ich habe mal geguckt, also zwei, also für ihre Zeit hübsche Mädels.
Für ihre Zeit heute.
Naja, ich meine, wenn du das Porträt anguckst, ist heute den heutigen Standards, sieht aus, also auf dem Porträt, was ich sehe, Betty Davis sieht aus wie eine gut aussehende Hausfrau, die irgendwie, sagen wir mal so, weiß ich nicht, irgendein Werbespot spielt.
Es wird nicht besser mit
Wort,
was du sagst.
Ja, ja, aber Joan Crawford zum Beispiel sieht schon eher schon ein bisschen aus wie so ein Fame, irgendwas mit Fame, egal. Aber interessante Sache, über 10 Episoden. Wir werden es gucken müssen, Anne-Marie. Wir werden es gucken wollen.
Definitiv.
Na gut.
Genau, das wollte ich erzählen, dass da schon die zweite Staffel gibt mit dem geilen Thema.
Keiner weiß, war das überhaupt eine erste Staffel kommt, aber außer dir.
Gut informierte Kreise. So, jetzt ja, aber eine traurige Sache, Erik, die willst du noch loswerden?
Wir hatten letztens über Training Day gesprochen und ich bin da sogar dran geblieben. Also wer so die letzten Ausgaben von uns gehört hat, weiß ja, bei mir klemmt es momentan mit der Zeit hinten und vorne. Also, und das heißt, wenn ich schon mal bei irgendeiner Serie dranbleibe und auf dem aktuellen Stand bei einer aktuellen Serie bin, das will schon ein bisschen was heißen bei mir. Das hat mir ganz gut gefallen. Deswegen hat mich das umso trauriger gemacht, dass ich quasi einen Tag vor den Oscars, muss jetzt irgendwie am Samstag gewesen sein, kam die Meldung, dass Bill Paxton gestorben ist, nämlich der Hauptdarsteller von Training Day auch und der ja vorher, der hat das zum Beispiel sogar in dem einen Alien-Film mitgespielt und bei Titanic hat er eine kleine Rolle gehabt und man kennt ihn eigentlich, also aus diversen Filmen und Serien.
Apollo 13.
Das hat mich schon überrascht, also der hatte wohl eine Herz-OP gehabt, die dann ausgeartet ist, also und dann, ja, irgendwann ging es dann halt nicht mehr, ging halt schief.
Herz-OP.
Auch gerade 61 Jahre alt geworden, also hätte schon noch ein bisschen was vor sich gehabt eigentlich, ja, aber ja, Operationen sind halt nicht ohne, ne? Und wenn man irgendwas hat und man muss da diesen Zettel unterschreiben, da vor einer OP oder so, selbst wenn es nur ein Weisheitszahn rausziehen ist, ne, dann steht auch im Kleingedruckten drin, das kann auch ganz schlimm ausgehen.
Deswegen haben wir alles selbst.
War ja auch bei den Oscars wieder so ein berührender Moment, wo sie dann wieder gezeigt haben, wer alles gestorben ist. Da sind dann wieder viele Sachen eingefallen. Ja, der auch, stimmt ja, war ja auch dieses Jahr und so. Und schöne Sache, weil wir ja hier auch immer das Thema Zurück in die Zukunft haben. Es gab bei der Oscarverleihung so eine coole Einspieler. Da haben so verschiedene Schauspieler, die saßen so in so einem Kinosaal und haben halt so ihren Lieblingsfilm angeguckt und haben darüber erzählt, warum dieser Film sie dazu gebracht hat, irgendwie über ja, Schauspieler werden zu wollen oder neue Aspekte der Schauspielerei verliehen hat. Und da hat Seth Rogen saß im Kino und hat sich Zurück in die Zukunft angeguckt und hat darüber philosophiert, wie toll er den findet und was er da so toll dran findet. Und das war jetzt nicht aus Quatsch, sondern es war echt, also das hat man ihm total abgekauft. Und dann ist er tatsächlich auch mit dem DeLorean auf die Bühne gefahren und hat mit Michael J. Fox eine Anmoderation gemacht. War toll, also für Zurück in die Zukunft-Fans unbedingt mal nachschauen, die Oscar-Verleihung. Hatte eh viele gute Momente. Es war eine der besten Oscar-Verleihungen der letzten Jahre überhaupt, finde ich. Und plus dieser eine Skandal am Schluss, der überschattet halt alles ein bisschen, dass es irgendwie ein bisschen einen negativen Touch bekommt gerade. Aber
was war das denn für ein Skandal? Habe ich irgendwas verpasst?
Ja, die haben am Schluss beim besten Film war Warren Beatty und Faye Dunaway, also die mal Bonnie und Clyde gespielt haben im Film. Und weil der Film ein Jubiläum gerade gefeiert hat in diesem Jahr, haben sie die beiden. Und vorher hat Emma Stone für La La Land den Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen. Und danach sind die auf die Bühne gegangen und die sollten halt besten Film küren. Mhm. Und der macht den Umschlag auf. Man sieht schon, er ist irgendwie leicht verstört und so, wusste aber nicht was und wie. Und weil sie wahrscheinlich vorlesen sollte, gibt er ihr den rüber und sie liest halt vor La La Land. Und später haben sie dann den Umschlag gezeigt. Da stand doch tatsächlich drauf, Emma Stone in La La Land. Also die haben den quasi den falschen Umschlag nochmal gegeben, also den von vorher.
Aber wusste der dann, wer der Gewinner ist, oder warum hat er verstört geguckt? Weil, wenn du das einfach vorliest, was
nee,
da ist.
Der hat gelesen, er war verstört, weil da halt auch Emma Stone
stand. Da stand Emma Stone für La La Land stand da drauf. Ja. So. Und er, weil ist ja eine Live-Sendung, kannst halt nicht hier sagen, Moment mal, lass uns mal nachgucken oder so. Und dachte halt, okay, ja, gibt's halt ihr rüber, weil das wohl so abgesprochen war und sie liest dann halt vor.
Aber ich glaube, er gibt das eher rüber, weil er selber sich nicht sicher ist. Genau. Und ich glaube, er wollte ja eigentlich sagen, guck du mal drauf, aber die hat wahrscheinlich einfach nur irgendwas La La Land, ja okay, ich sag La La Land.
Hat sie ins Messer laufen lassen. Da jedenfalls die von La La Land gleich auf die Bühne kommen. Ja, 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 wir haben gewonnen und so. Und die hatten ja schon 6 Oscars vorher gewonnen. Die kamen alle schon mit Oscars in der Hand da hoch. Ne? Ja, danke und so, bla bla. Und irgendwie kam da ein bisschen Unruhe auf. So, ah nee, wir haben doch nicht gewonnen und so. Jetzt haben wir gerade. Und dann hat halt der andere Film, der eigentlich gewonnen hat, die haben sie dann auf die Bühne. Und das war halt total blöd für die, weil so ein kleiner Independent-Film da gewonnen hatte. Und die werden wohl nie wieder so einen richtig großen Auftritt bekommen, ja. Und da natürlich gerade so, war eine komische Situation. Es hat natürlich die Presse dann gleich
aufgegriffen. Ja, das ist halt echt, also Moonlight hat gewonnen und das ist echt ein Novum. Es ist ein muslimisch-schwarzer Hauptdarsteller. Es geht um einen armen, homosexuellen Jungen, also so ein Film.
Schwarzen, noch dazu zu sagen.
Ja, naja, und ja. Und der Hauptdarsteller ist auch Muslime. Also halt sowas, was bei den Oscars eigentlich echt schwer gewinnt und wahrscheinlich...
Das war der Alibi-Oscar wegen letzten Jahr.
Naja,
letztes Jahr war
nicht.
Ja Oscar so weit hier.
Und dann wird das jetzt, achso, aber Daniel, ganz ernsthaft, du hast davon nichts gehört?
Ich habe das nur so am Rande gehört, aber interessiere mich da nicht so für, deswegen habe ich da nicht weiter
verfolgt. Ja, ich interessiere mich dafür, also, ja gut, interessiere mich dafür, aber selbst wenn ich meine ganze Timeline, alles, ich habe einen Fernseher angemacht.
Jeder hat so eine Timeline wie du,
Anne-Marie. Ja, keine Ahnung, aber hast du nicht, was
ich habe keinen Fernseher, deswegen
kann ich auch nicht. Nee, weiß nicht, Spiegel Online.
Ja, aber ich habe da nicht so.
Es gibt noch Tagesschau, Heute-Journal, auf Facebook. Ja, aber das war halt echt überall. Und
dafür gibt es diesen Podcast, damit ich das erfahre.
Ja.
Ja, ich glaube trotzdem, dass, also ich habe ja alle Oscar-Filme gesehen, die im Rennen waren. Also Moonlight war auch ein guter Film, aber für mich jetzt nicht der beste Film. Und man hat es ja auch gesehen. Normalerweise die wirklich breite Zustimmung bekommen, die haben halt auch mehrere Kategorien und was gewonnen. Und ja, das, also logisch.
Naja, aber schlechter als La La Land kann er ja nicht sein.
Wenn der 6 Oscars bekommen hat, was ist denn das für diese Kategorie diesmal?
Also La La Land fand ich eigentlich ganz gut, obwohl ich Musicals nicht mag.
Ja, ich fand ihn auch ganz gut, aber auf keinen Fall besser.
Fand ich ziemlich gut. Ja, für mich war Manchester by the Sea, war der Film des Jahres.
Also. Ja, lasst ein, egal.
Na was denn? Na komm, sag, sprich mal aus. Ich habe nur gehört, dass mit diesem Casey Affleck oder was anderes.
Ja.
Da gibt's auch was?
Es gibt einen Mann, der beschuldigt wird, Frauen sexuell zu missbrauchen. Ein Oscar.
Ja, aber gilt nicht die Anscheinensvermutung? Also ich meine, ich weiß nicht, was da ist und so, aber...
Ja, natürlich.
Kann Erik auch vorwerfen, er hat mich sexuell missbraucht und deswegen...
jetzt kriege ich keinen Oscar mehr.
Genau, das kriegst du keinen Oscar. Nee, aber ich, wie gesagt, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber ich meine, solange niemand verurteilt ist oder da tatsächlich irgendwas.
Ja, solange man niemandem Geld gibt.
Hat jemand Geld irgendjemand gegeben?
Ja, hat er gemacht.
Okay. Mir nicht, sage ich nur so. Nicht.
Na gut, ich sag mal, Michael Jackson, ne? Und überhaupt, ne? aber vielleicht können wir mal hier zurückkommen.
Genau. Fangen wir mal an mit der ersten Serie. Legend, eine FX-Produktion, und ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich hatte am Anfang schon mal gefragt, Ann-Marie hatte einiges Gutes gehört, oder was war die Ausgangsprämisse, warum du die Serie auf die Watchliste quasi gesetzt hast bei uns?
Weil ich gehört habe, dass das eine Superhelden-Serie ist, die mal ein bisschen anders gemacht ist, und dass die bei FX läuft, verheißt für mich eigentlich immer was Gutes, weil der Sender tolle Serien macht. Ja, das war, ja.
Na dann. Also ich hatte nämlich auch quasi nichts davon gehört, aber irgendwie ist sie mir, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo mal drüber gesprochen worden ist von den Machern oder so, jedenfalls, dann am Radar schon und so, also am Rande, und dann dachte ich mir, naja, dann werde ich mir die mal anschauen. Ich hatte gerade gesagt, bei FX kam die Serie raus. Ich glaube, die sind dann auch nicht ganz so viele Episoden. Jetzt stehe ich so etwas aus dem Schlauch. Ich würde sagen 10 oder 12 Episoden, glaube ich, in der ersten Staffel, weil die meistens nicht diese, keine Ahnung, 20, 24 haben, was die großen Sender haben, ist etwas weniger. Wobei ich überrascht war, und das wusste ich auch nicht, obwohl ich halt comic-affin bin, dass das im Prinzip eine Figur dieser Legend, David Heller, der die Hauptfigur in dieser Serie spielt, der Stief- oder Ziehsohn, der Mutantensohn von Charles Xavier ist. Und das ist das Besondere an dieser Serie, glaube ich, auch, um da den Einstieg zu machen. Obwohl es eine Superhelden-Serie ist, obwohl es ein Vorbild, also ein Comicbuch-Vorlage für diese Serie gibt, spürt man oder fühlt sich diese Serie eigentlich nicht an wie eine klassische Marvel-Comic-Verfilmung, die es sonst so in allen möglichen Kategorien gibt, sondern für mich hatte es eher so diesen Touch von mit Jack Nicholson, einer flog über das Kuckucksnest, was vielleicht auch daran liegt, weil unsere Hauptperson Legend eigentlich in der Klapsmühle ist und die ganze Zeit dort so in dem, für mich sah das ein bisschen aus wie so ein NVA, wie hießen die, nicht NVA, Erik, diese anderen da, diese braunen Anzüge hatten.
GST?
GST-Anzüge, genau, also Sportanzüge.
Gesellschaft für Sport und Technik für die Jüngeren.
Genau, dort rum, und man muss schon etwas, in Anführungszeichen, Sitzfleisch investieren, denn diese Pilotfolge ging dann auch gleich mal, ich glaube, über eine Stunde 10 oder so, vielleicht so eine Doppelfolge, Pi mal Daumen. Und man wird quasi mit Bildern überflutet, was vielleicht ein wenig daran hängt, dass die Umsetzung dieser Serie von Noah Hawley gemacht worden ist, der ja auch schon für Fargo verantwortlich war, also für die Serienadaption von Fargo, der Coen-Brüder. Und das Besondere ist, man muss wirklich so ein wenig aufpassen, zugucken. Es gibt diverse Drehungen und Wendungen. Ganz am Anfang wird zum Beispiel von Legend, also dieser Hauptfigur, so ein Rückblick seines Lebens geboten mit vielen schnellen Schnitten, also von Kleinkind bis er groß wird und quasi sich umbringen will mit irgendeiner Elektrokordel und steht dann da in der Schlinge, und dann ist er plötzlich in der Klapse, bekommt Besuch, glaube ich, von seiner Schwester, die sie auch nicht alle hat, denn sie bringt so einen kleinen Kuchen mit und fragt, ob sie denn ein bisschen feiern, und er nimmt sie ein bisschen auf die Schippe und sagt, ja, naja, klar, wir räumen hier alle Möbel raus und feiern da anschließend, und die dann, wirklich, macht ihr das? Also es hat gleich irgendwie, zumindest bei mir, die Chemie gestimmt, es macht auch irgendwie diesen humoristischen Unterton, der ist die ganze Zeit mit dabei. Warum ich diese Serie aber hauptsächlich mag, und das liegt dann an der zweiten Hauptperson, die hier mitspielt, eine, ich weiß gar nicht, wie heißt die gute Dame eigentlich in der Serie. Also kommt ein anderes blondes Mädel mit in die Show mit rein, die gleichzeitig aber auch fast einen noch größeren Knacks als unser Legend hat, denn sie kann überhaupt keine Berührung zulassen, was wiederum zu einer ganz seltsamen Kombination dieser beiden Figuren führt, denn die beiden sind sich eigentlich sympathisch, und irgendwann fasst sich Legend diesen Mut und sagt, ja, wollen wir nicht Freunde sein? Und dann sagt sie, ja, eigentlich schon, aber bitte fass mich nicht an. Und
ja, Freunde schon ein bisschen mehr, ne?
Mehr Liebesbeziehung quasi. Und das hat mich dann wiederum so an, ich hatte es auch in die Shownotes bei uns geschrieben, so an dieses Pushing Daisies erinnert, dieses leicht skurrile Liebesdrama, das hier seinen Lauf nimmt, auch so von den Farben in dieser ganzen Serie. Die hat halt so einen Retro-Touch größtenteils, liegt vielleicht auch dieser seltsamen Anstaltskleidung, die tragen. Und wir erfahren im Prinzip dann so langsam, dass, und das ist die Besonderheit, das weiß man unter Umständen, wenn man die sich bei den Marvel-Comics auskennt, Legend ist komischerweise eigentlich der der Mutant mit den größten oder den mächtigsten Fähigkeiten innerhalb der X-Mens. Wobei er in der Serie aber von seinen Fähigkeiten eigentlich nichts weiß. Und ich hatte ja schon gesagt, gleich am Anfang hat man diese ganz schnellen Schnitte, wo man mitbekommt, dass es dort eben diese Fähigkeiten gibt, die er nicht unter Kontrolle hat. Und wie sich herausstellt, gibt es nachher innerhalb dieses Komplexes auch noch eine, sagen wir, zwei Kräfte, die an diese Figur heran wollen, an diese Hauptfigur. Die einen, die versuchen, ihn zu kontrollieren, wissen, dass er unheimlich starke Fähigkeiten hat. Und die anderen, die ihn dann wahrscheinlich irgendwie retten wollen, ganz am Ende. Immer wieder gibt es in dieser Serie schön, für mich schön bildlich, schön inszenierte Szenen. Also gerade so diese Interaktion unserer beiden Hauptdarsteller oder wenn man auch so diese Rückblicke hat oder eher so mental, ich sage jetzt mal, freidreht und dann so eine ganze Küchenmobiliar auf ihn zustürzt und quasi er durch seine geistigen Kräfte da alles entfaltet. Das macht schon ein sehr gewaltiges, also imposantes Bild, das man da bekommt von dieser ganzen Serie. Und das, muss ich sagen, runde die Sache ab. Es gibt ein paar Kleinigkeiten und die wird uns Erik wahrscheinlich sagen, die einen dann so ein wenig gegen Ende stören, wenn dann, sag mal, das eine Superhelden-Team ihn befreit und dann von einem anderen verfolgt wird. Und dann gibt es sehr seltsame Kämpfe, die auch von dem Special-Effekten halt, naja, vielleicht lieblos will ich nicht sagen, aber man sieht schon, dass das halt sehr frei umgesetzt worden ist, ein wenig ungelenk aussieht, was aber um so viel zur Rettung dieser Serie für mich, glaube ich, gar nicht so diesen Fokus hat, denn diese Serie versteht sich, glaube ich, nicht als typische Superhelden-Serie in irgendeiner Form und deswegen ist das nur so, für mich zumindest am Rande und dann gar nicht so störend gewesen. Das ist eine Verfolgungsjagd, wie sie bei, keine Ahnung, irgendwelchen Verfolgungsjagd mit Autos auch passiert, wo man sagt, naja, gehört zwar dazu, muss aber nicht unbedingt sein. Insgesamt für mich sehr, sehr überzeugende Schauspieler, gerade diese beiden Hauptfiguren. Und es gibt noch eine, die habe ich ganz vergessen, ich mache es aber mit den Haarfarben klar, eine auch Insassin, die dauernd Musik hört, mit dunklen Haaren, die einen ganz persönlichen Charme hat irgendwie, die zum einen bestimmte Sachen anspricht, also was dann auch so diese Therapiegruppe angeht und was dort passiert und die auch eine ganz besondere Verbindung mit unserem Hauptcharakter hat. Sie danach natürlich irgendwie wieder bei einem seiner geistigen Explosionen, in Anführungszeichen, dann irgendwie auf den Gewissen hat, was ein bisschen schade ist, aber sie kommen dann andersrum rein. Ich hatte schon gesagt, also diese Serie ist eben von den Machern dieser Fargo-Serie kreiert worden und umgesetzt worden. Und Hawley hat in dieser Serie viele, viele Momente, wo man sagt, okay, der eine Schauspieler ist weg, was kommt als nächstes? Interessiert mich persönlich fast am meisten so, dass man nicht weiß, in welche Richtung sich die Sache entwickelt. Und dadurch, dass die Handlungsschauplätze, also diese Klapsmühle und danach später auch nochmal so eine Einzelhaftsituation, aber auch eine Befragung, wo man auch merkt, dass sämtliche Schauspieler, also die am Rande über Legend hinausstehen, halt vor seiner Macht irgendwie zittern. Nur der Einzige, der keine Ahnung hat, was er da eigentlich irgendwie quasi in den Händen seiner eigenen Macht hält, der ist da vollkommen unbeeindruckt davon. Großartig gemacht und am Ende halt ein, ja, vielleicht ein etwas schwacherer Showdown innerhalb der ersten Pilotfolge, aber trotzdem so, dass ich sage, sicherlich einer der spektakulärsten und interessantesten in Szene gesetzten Superhelden-Dramen, die mich am meisten bisher gepackt haben von den Sachen, die wir so gesehen haben. Und deswegen werde ich da dranbleiben. Ich finde es cool gemacht und ich mochte den Film, wie gesagt, einer flog über das Kuckucksnest. Es hat so diesen Charme am Anfang, wie die Sache weiter sich entwickelt, ob es über mit Rückblenden gearbeitet wird. Bin ich gespannt, weil, wie gesagt, er sich seiner Kraft nicht so richtig sicher ist und aber auch so wie das gedreht worden ist und aufgesetzt worden ist, diese Geschichte, ist man sich selber nicht ganz im Klaren, wie geistig instabil diese Hauptfigur ist, wie viel davon, diesen Begebenheiten von den Personen, die in sein Leben treten, stellt er sich nur vor, denkt er sich und hat er sich quasi nur ausgedacht und was ist tatsächlich real und das macht wahrscheinlich diese Serie bis zum Schluss dann so interessant und spannend und packend irgendwie und deswegen werde ich hier dranbleiben und mir genüsslich quasi einer der wenigen Superhelden-Serien, die nicht nach Superhelden-Serien ansehen und anschauen. Ich werde mal jetzt den krassen Kontrast nehmen. Erik, du warst mit dieser Serie überhaupt nicht zufrieden oder das hatte ich überhaupt nicht angesprochen. Was war eigentlich dein größter Kritikpunkt daran?
Ich habe auf Sky kommt öfters mal so ein Trailer von der Serie, weil das irgendwie auf Fox läuft. Ich hatte mir es ja auf Fox aufgenommen gehabt, die eine Folge da. Ich habe es da dann letzten Endes auf Sky Go geguckt, beim Tablet dann. Ach, wo fange ich an? Zum einen war mir das, also ich habe halt dieses Hintergrundwissen nicht wie du, dass du sagst, ja, das ist doch der Typ hier, der wird mal ganz, ganz mächtig und der ist das und das und so und so. Ich muss halt so beurteilen, wie es für mich jetzt war. Also ich habe da einen Typ gesehen, der, ja, der wird da irgendwie weggekascht und dann unterhalten die sich immer mit dem und irgendwie haben sie alle Angst vor dem, aber oh, es geht halt überhaupt nicht voran, ja. Oh, und es gibt ja nun viele so sogenannte Origin-Stories, ja, wo dann quasi die Herkunft des Superhelden, aber das ist alles, also selbst irgendwelche Spider-Man und sonst was alles, was man ja schon zigmal gesehen hat, das ist alles interessanter als das, was ich hier gesehen habe. Das kommt einfach nicht voran, das ist alles so arthausig gemacht, so doppeldeutig, wir zeigen das alles mal ganz ausführlich und ja, und jede kleine Nuance kann da was bedeuten. Weißt du? Und,
aber ist das, was dich da stört? Das ist zugegebenermaßen vielleicht jetzt nicht die, deswegen sage ich, das ist keine typische Action-Serie. Also im Sinne von Superhelden, wo dauernd irgendwelche Schlachten sind. Kommt hier zwar auch vor, ist aber eher zurück, sondern es geht darum.
Müssen doch wenigstens mal für die das nicht kennen, müssen sie auch sagen, hey, übrigens, jetzt sagen wir euch mal, wo, was weiß ich, der mächtigste Superheld aller Zeiten, wo der herkam.
Ja, aber das wird ja angedeutet. Schon gereicht. Also du hast doch diese Regierungsorganisation oder sag mal diese andere dunkle Macht, die weiß, okay, der hat diese Kräfte, ist sich dessen nicht bewusst und deswegen müssen wir ihn kontrollieren. Ja, also das wird ja schon.
Gut, das weiß ich ja nun nicht, um was es da geht, wenn ich jetzt gewusst hätte, ja, das wird hier ein total starker Superheld und sonst was. Hätte mich vielleicht die Serie ein bisschen mehr interessiert, hätte ich gewusst, in welche Richtung das geht. Für mich war es einfach eine Stunde lang, es geht ja echt lange, irgendwie über eine Stunde oder so, eine gepflegte Langeweile auf hohem Niveau. Also das, der saß da halt, es ist nichts passiert und am Schluss dieser Endkampf, ja, also mit Effekten, also das ist ja, das hat mir ja vor zig Jahren schon, das kann ich ja, wenn ich mich jetzt hier ransetze mit Adobe After Effects, kann ich hier bessere Effekte hinmachen, als was die da gemacht haben. Also gerade wo sie dann so, wo er dann so hingegriffen hat und die Menschen durch die Gegend geschleudert hat, das sah ja einfach nur witzig aus da. Also das war ja unfreiwillig komisch. Also das, nee.
Ja, aber ich glaube, dass fast ein bewusstes Stilmittel war, dass die das gar nicht unbedingt wollten, dass das wirklich so echt wirkt. Das war wirklich so cheesy Popcorn, drittklassischer, selbstgedrehter. Doch, ich fand, das fast passte irgendwie.
Ja, das in der Küche sah ja wieder ordentlich
aus. Ja, das meine ich ja. Also haben ja gezeigt, die können es. Und deswegen, glaube ich, war das ein bewusstes Stilmittel zu sagen, wir lassen es an der Stelle.
Ich weiß nicht. Also ich bin ein Freund davon, eher sowas konsistent zu machen, dass man sagt, okay, man überlegt sich, welche Qualität die Effekte haben sollen und zieht das dann halt durch, damit das irgendwie alles stimmig wirkt. Aber das hat einfach so billig gewirkt, wie bei, ich weiß nicht, gab es mal auf YouTube so ein Kung, wie ist das, Kung Fu irgendwas? Kung Fury, genau, falls es jemand kennt. Nee, da war das Kung Fury ja noch besser von Effekten her.
Annemarie, wie sieht es bei dir aus?
Liegt so mitten in der Mitte zwischen unseren beiden Meinungen.
Genau. Ja, aber also ganz kurz, ich bin auch der Meinung, dass das extra ist. Also die Action-Szene, dass sie anders gestaltet war, als dass sie es eigentlich könnten. Weil ich hatte sowieso ein bisschen meine Probleme herauszufinden, in welcher Zeit das spielt, weil die Psychiatrie ist ja so auf Oldschool gemacht. In der zweiten Folge gibt es dann auch so ein MRT und da ist auch so Computer und so und die sind halt echt so wie in, weiß nicht, 60ern, 80ern vielleicht noch. Aber ich dachte, irgendwann hat auch mal jemand ein Handy oder ein Tablet in der Hand gehabt. Also irgendwie hat sich das euch erschlossen.
Nee, aber du hast
für euch klares. Auch die Klamotten waren halt so. Die Schwester, ich glaube, das war auch in der zweiten Folge, die hätte dann irgendwie.
So 60er Jahre, ne?
Ja, genau, so ein Haarband drin und so. Ich meine, also so laufen die Leute hier ja auch rum, aber ich fand es halt irgendwie so, wollen sie uns damit jetzt was sagen?
Ja, ich glaube, dass das wirklich tricky. So bewusst gewählt worden ist, dass du als Zuschauer eben nicht genau, du siehst ja auch nicht, der wird ja auch nicht quasi entlassen, da passiert nachher irgendwas und irgendwie haben sie ihn dann wieder gefangen. Also da können durchaus größere Zeitsprünge geschehen sein. Auf der anderen Seite siehst du natürlich auch am Anfang dieses komprimierte, bis er quasi erwachsen ist durch sein ganzes Leben hindurch.
Ja, das wollte ich noch sagen. Also den Anfang fand ich ja echt cool, wer so von Baby dann, also wirklich nur kurze Ausschnitte als Kind, als er schon gestruggelt hat und seine Probleme hatte, einmal mit seiner Wahrnehmung und auch was er als an Kräften, also er hört halt Stimmen, Telepathie, Telekinese, das fängt da alles an, dann trinkt er viel als Jugendlicher, randaliert. Also ich fand den Einstieg eigentlich sehr gut und dann so bam, bis zum Suizidversuch und dann ist er eben in einer Psychiatrie, wir wollen das mal hier nicht die ganze Zeit Klapse nennen.
Ist das nicht korrekt?
Ich glaube nicht.
Ich dachte, das ist der offizielle Ausdruck dafür.
Und ja, das fand ich eigentlich noch ganz cool und dachte auch, der Hauptdarsteller, okay, der macht das irgendwie auch ganz gut. Und dann muss ich aber Erik beistehen, ich fand es auch dann verdammt zäh. Also wirklich über eine Stunde der Pilot und ich fand es halt sehr schwierig. Ich habe das auf den Sonntagnachmittag geguckt und ich werde gleich zur zweiten Serie sagen, dass die sich super gut auf den Sonntagnachmittag eignet, so zum mal weggucken. Aber jetzt, die Serie geht halt überhaupt nicht, wenn du einfach nur auf der Couch rumdödelst und vor allem, wenn du keine Ahnung hast, was dich erwartet. Also bei der Serie, oder empfinde ich zumindest, vielleicht bin ich auch einfach zu dumm dafür, da brauchst du schon ordentlich Aufmerksamkeit.
Ja, ja, das glaube ich auch, weil es aber so gepackt ist.
Ja, ja, na klar, aber ich meine bloß, also vielleicht war ich auch einfach nicht in der richtigen Stimmung, weil eben er die Probleme mit seinem Bewusstsein hat, was ist jetzt real, was passiert nur in seinem Kopf, was ist vielleicht irgendein Flashback oder irgendeine Erinnerung, uns geht es ja dann genauso und deshalb empfinde ich das als sehr, sehr schwierig, dem Ganzen zu folgen. Hab dann noch die zweite Episode gesehen.
Ach, du hast es schon gesehen, ich habe es noch nicht gesehen.
Ja, genau, ich habe es mir noch angeguckt. Ist dann auch, die geht, glaube ich, nur eine Dreiviertelstunde. Also wäre die jetzt auch mal über eine Stunde gegangen, hätte ich es mir wahrscheinlich nicht angesehen. Da geht es dann schon ein bisschen weiter. Also ja, also im Prinzip ist die Story ja trotzdem alt. Wir haben jemanden, der anscheinend gerade sein oder dabei ist, seine Fähigkeiten zu entdecken oder der noch nicht so richtig mit der Nase draufgestoßen wurde, was er eigentlich ist und kann. Dann gibt es die vermeintlich Guten, die ihn retten wollen, wo ja eben die Sith dazugehört, in die er sich sofort unsterblich verliebt. Und dann gibt es natürlich die Bösen, die ihn irgendwie catchen wollen. Und ja, das ist quasi so die so runtergebrochen die Hauptstory. Und in der zweiten Folge untersuchen sie ihn eben. Da gibt es dann auch ganz cool, also mehrere Figuren, die halt alle irgendwelche Mutationen haben und was können. Und da reisen sie auch in seine Gedanken zurück, zu seiner Familie, dass da auch Probleme mit seinem Vater gab. Und aber also ich fand das, also ich guck's nicht weiter, weil mir das einfach, also muss ich ja auch sagen, was Erik, wie hast du das so schön geschrieben? So Arthouse-mäßig irgendwie, so pseudo-intellektuell. Also da entweder fehlt mir da jetzt wirklich die Stufe dafür oder halt jetzt einfach die Lust drauf, mich da einzulassen. Ich fand es halt trotzdem noch anstrengend zu gucken und dafür habe ich jetzt auch nach zwei Folgen die Charaktere noch nicht so sehr gekriegt. Unser Liebespaar finde ich in der Beziehung auch, ich habe auch sofort an Pushing Daisies gehabt, aber wir dürfen uns nicht berühren. Da gibt es dann auch in der zweiten Folge nochmal eine echt süße Szene, muss ich halt sagen. Also das finde ich spannend zwischen den beiden, aber der Rest halt nicht. Also nee, das. Also auf jeden Fall wäre X-Men-Film oder zumindest so ein bisschen ein Funken Interesse an.
Ja, aber du kannst es ja trotzdem nicht als X-Men-Serie verkaufen, weil es ist halt komplett was anderes. Das ist ja,
ja
das.
Ja, aber wer zumindest daran Interesse hat, kann auf jeden Fall mal reingucken.
Ach so,
dann
so
kann
umgesehen,
er immer noch entscheiden, ob er genug Kopf dazu hat, um das zu sehen, oder sich eher zu Erik und mir gesellt und lieber nochmal zum 10. Mal Spider-Man guckt.
Aber, und das muss man auch mal sagen, das ist eine Serie wirklich, auch wenn das blöd klingt, man muss sich wirklich die Zeit nehmen und hingucken. Wenn du was dabei, nebenbei was machst, ich glaube, du verlierst die Hälfte an Anhaltspunkten. Also manchmal gucke ich auch so eine Serie und mache nebenbei noch was anderes. Da geht so viel verloren, weil die Bilder so bildgewaltig sind und na gut, Arthouse-Stil, ja, in gewisser Weise schon, aber ich finde es halt irgendwie toll erzählt. Also ich meine, mich hat es angesprochen und ich bin sonst nicht so der Typ, der diese Superhelden-Serien guckt, aber wie gesagt, weiß wahrscheinlich auch so ein negatives, also negativ nicht im Sinne von schlecht, aber negative Superhelden-Serie ist, wo nur der Aufhänger ist, sondern so die Figur als solches, diese ja, Sympathie, die er einem entgegenschlägt, im Vordergrund steht. Und diese acht, ich habe mal geguckt, es sind doch nur 8 Episoden, die erste Staffel hat, die macht, also bei mir zumindest Lust auf mehr, also schaubar, es ist interessant gemacht und ich habe auch nach der ersten Folge null Ahnung, in welche Richtung das geht und ich weiß gar nicht, Anne-Marie, ist dir aufgefallen? Du hast da, glaube ich, auch Downton Abbey gesehen, dass dieser Hauptdarsteller...
Nee, habe ich nicht gesehen.
Der hat bei... Nee, ist nicht... Ach, da war Alex, das habe ich geguckt, Downton Abbey. Der hat bei Downton Abbey auch mitgespielt, also ist auch kein Unbekannter. Ja, und wie gesagt, bei mir Daumen hoch, vielleicht nicht das Beste am heutigen Tag, aber zumindest eine Serie, die bei mir ganz weit vorne ist und der ich einiges abgewinnen kann und die bei mir nicht verliert, nur weil sie ein paar lausige Effekt da am Ende hat, insgesamt. Schön erzählt. Und ich bin mal gespannt. Wie gesagt, es ist ja auch so eine Randfigur, sage ich jetzt mal so, bei den Comics. Ich denke mal, die wird auch ihre Renaissance erleben und da wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr an Comics da irgendwie kommen demnächst.
Aber ich habe gelesen, als ich mal irgendwas von Mutanten, habe ich mich ja dann doch nochmal belesen. Und also es wird aber keine Verbindung zu den X-Men-Filmen, die ja aktuell immer laufen, im Kino. Also wird es keine Verbindung
geben. Nee, glaube ich auch nicht. Würde auch nicht passen, oder? Ich meine, das ist ja
wirklich das Interessante. Ja, genau, würde halt überhaupt nicht passen. Nein, nein.
Also du würdest ja wahrscheinlich auch, wie wir es schon gesagt haben, ne, also Pushing Daisies eher in die Richtung gehen, um diese Serie an sich zu beschreiben. Wie gesagt, bei mir ist es wirklich so eine Mischung aus Pushing Daisies, einer flog übers Kuckucksnest, so. Ja, was hat nicht, ich darf nicht das müde sagen. Was war es nochmal? Mental Health Institution?
Psychiatrie.
Ja, und so eine wunderschöne Liebesbeziehung. Und wenn du sagst, da kommt auch noch mehr, ich hoffe mal, dass die dann viel mit Rückblenden arbeiten und dass man da viel Spaß dran hat. Und
was ich ja auch noch ein bisschen kritisch finde dann, dadurch, dass er so viel Traumsequenzen, Realität, Rückblenden, komplette Einbildung nur in seinem Kopf, da finde ich es ja halt schwer. Da könnten die sich, wenn sie sich irgendwann verrennen, dann ganz leicht immer noch aus der Misere dann immer retten, indem man dann sagt, ja, der letzte Handlungsstrang hat ja gar nicht stattgefunden oder so. Das finde ich halt bei solchen Serien immer...
Können sie cheaten.
Ja, aber das genau. Hatte ich auch ganz häufig, du hast es ja auch selbst in den Pilotenfolge schon gehabt, dass du Momente hattest, die erzählen, sag mal, einen wunderschönen Handlungsstrang, also mir zumindest hat er gefallen, und dann sitzt der plötzlich mit irgendjemandem am Tisch, unterhält sich darüber, genau wie der geflohen ist, wo der quasi den Körper mit ihr getauscht hat, so, ne, und sitzt da in diesem Bistro irgendwann und dann von einer Kameraeinstellung zur nächsten ist er quasi nicht mehr weiblich, sondern männlich und du fragst dich halt, also war das jetzt real, wirklich real oder wirklich einfach nur so ein in seinem Kopf irgendwie ausgemacht und also wie gesagt, trotzdem, also es ist sicherlich eine Sache, da muss man sich drauf einlassen und man muss es mögen, aber mich hat es irgendwie angesprochen, vielleicht bin ich einfach nur einfach bekloppt genug, irgendwie dem was abgewinnen zu können und ihr nein, seid einfach
nein, nein,
zu...
Nein, also ich kann das verstehen, also wenn, ja, du machst nichts falsch.
Okay, das ist in Ordnung. Ich bin nicht, passt schon. Na gut, das soll es dann also auch gewesen sein.
Zum Podcast?
Nein, noch nicht ganz. Legend, eine sehr interessante Neuinterpretation eines X-Men-Marvel-Klassikers, dem man zumindest mal eine Chance geben sollte. Die Frage ist jetzt nur, Erik, dir hat es ja nicht gefallen. Wie schnell hast du gewusst, dass du es nicht gemocht hast? Oder erst am Ende?
Keine Ahnung. Ich habe eigentlich irgendwie die ganze Zeit drauf gewartet, dass es irgendwie mal interessant wird und dann war plötzlich das Ende mit diesen lausigen Effekten und war es vorbei und da habe ich gedacht, okay, das... hat mich jetzt nicht so mitgenommen. Ich meine, der hat eine Stunde Zeit gehabt, mich zu überzeugen, dass es interessant sein könnte und hat es nicht geschafft und ich werde auch nicht weitergucken.
Das hätte ich auch nicht erwartet von dir jetzt, aber gut. Also, guckt euch den Trailer an. Obwohl ich ihn gar nicht gesehen habe, kann ich gar nicht sagen, wie aussagekräftig der ist. Aber rechnet mit einer Serie, die nicht ganz linear funktioniert.
Nicht den Trailer angucken. Nach dem Trailer habe ich gedacht, sieht ganz interessant aus.
Ach so, den Trailer habe ich gar nicht gesehen.
Ah, gut. Also der, der auf Sky läuft. Weil den haben sie geil zusammengeschnitten. Da siehst du den Typen, ja, ist Überheld und so. Und dann geht's los hier, fliegt das Zeug um ihn rum und naja, der führt einen völlig auf die falsche Fährte und dann sieht man da diese Arte angelehnte Produktion da.
Vielleicht bin ich auch einfach Freund von Arte-Produktionen, da muss ich ja zugeben.
Die ganz sind bestimmt, halt, deswegen guckst du auch, wie ist das mit den lesbischen Superheldenfrauen da, die das blaue Zeug gegenseitig in den Mund gespuckt haben.
Ach, du meinst hier...
Lost Girl.
Lost Girl. Das hat ja nichts mit Arte-Produktionen zu tun, das ist ja schon wieder eher Fantasy-Angabe.
Nee, lesbische Frauen, die sich blaues Zeug in den Mund spucken, ist Mainstream, hast recht.
Das ist definitiv. Zumindest hat die gute Frau ja das auch nur bei Männern gemacht.
Was ist denn blaues Zeug? Ein Kaugummi, oder?
Die hat so blauen Dunst.
Energie. Ihr seht,
neonblauen Dunst. Dafür.
So, komm.
Ja, das haben ja quasi die Dementoren bei Harry Potter auch gemacht.
Siehste.
Blau, aber...
Haben die das dann mit Kindern gemacht? Mit den Kindern da in dem, oder wie?
Kinder?
Ja, mit Harry allen. Potter. Ui. Ja, mit jedem, den haben sie ihm quasi die Seele aus dem
ganz
Körper.
Eis.
Hast du Harry Potter nicht gesehen oder gelesen?
Nee.
Da weiß ich ja, was ich Tabitha schenke.
Die gesammelten Berge.
Ich kann damit nichts anfangen.
Das weißt du doch gar nicht, nur weil du es schlecht redest, müssen wir erstmal beim nächsten Treffen positiv ins Licht drücken.
Wir haben den ersten Film geguckt, genau. Der lief mal irgendwann mal, fand den aber nicht besonders.
So, jetzt. Also, das soll es gewesen sein zur ersten Serie des Podcasts. Und wir haben sogar ein paar deutsche News. Eine, die hatte ich auch schon gesehen, da freue ich mich sehr darauf. Pastewka wird das Licht der Welt erneut erblicken, aber nicht eben bei, wo lief's bei Sat.1, sondern Amazon hat sich das quasi gekrallt, passt auch irgendwie wie die Faust aufs Auge. Ich bin mal gespannt, ob die vielleicht noch ein wenig abgedrehter werden. Denn Bastian Pastewka, der ist ja an sich schon so ein Fernsehnerd und hat das irgendwie. Und wenn man jetzt das da bei so einem Online-Plattform hat, ich denke mal, das passt irgendwie noch einen Tick mehr und dann wahrscheinlich auch werbefrei und ohne Unterbrechung. Dann guckt man das noch etwas lieber als dann doch bei solchen Serien dann wie Sat.1, wo dann, keine Ahnung, wie war das lange, ging die Folge, glaube ich, eine halbe Stunde immer oder so. Dann noch fünfmal unterbrochen wird. Das macht dann überhaupt keinen Spaß. Also, seid gespannt. Aber ich glaube erst, wie war denn das, Marie? Weißt du das aus dem Kopf? Erst ab 2018 oder so? Die
nee, aber ich habe gelesen, dass sie jetzt schon im April oder so anfangen mit Drehen.
Okay, dann war es doch schon früher.
Vielleicht doch schon Herbst.
Muss nochmal gucken. Wir hatten, glaube ich, auch schon eine Pressenotiz bekommen davon, von Amazon Prime, die mir das dann geschickt hatten. Aber finde ich jetzt gerade. Anne-Marie, du hast aber auch noch eine News.
Ja, bin ja immer noch, und das wird sich, glaube ich, nicht ändern, wobei ich jetzt schon ein, zwei Abstriche machen muss, aber trotzdem großer Fan von This Is Us, die Dramedy, die dieser Season im September bei NBC gestartet ist, diese Familienserie, die ich ja immer noch ganz fantastisch finde. Und die kommt jetzt nach Deutschland, relativ fix im Frühjahr, auch April, Mai rum, wird die auf ProSieben laufen. Und das ist auch so eine Serie, also ich glaube, die funktioniert auch auf Deutsch gut. Also da, man sagt ja manchmal, ach ja, und die Synchro, da geht einiges verloren. Also das ist ja jetzt nicht so die Mega-Comedy-Serie, wo du denkst, die Witze lassen sich eben leider nicht eins zu eins übersetzen oder, keine Ahnung, irgendeine Krimiserie, wo irgendwelche Details, keine Ahnung. Also ich glaube, die kann man sich echt gut auch im Deutschen angucken. Und ich werde zu gegebener Zeit nochmal pünktlich darauf hinweisen, weil die Serie echt toll ist und ich wünsche der sehr viel Publikum in Deutschland. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie gut funktioniert.
So also du wirst das nochmal auf Deutsch nochmal gucken?
Achso, nee.
Aber mal reingucken oder was?
Ja, vielleicht mal einen Piloten.
Wo ich letztens wieder irgendwas nur, also auf Deutschlandradio habe ich zu irgendeiner Serie, die wir auf Englisch geguckt hatten oder besprochen hatten. Und da hatten sie dann logischerweise die Sachen auf Deutsch eingespielt und für mich kommt das immer etwas schräg rüber dann. Das hat immer so das, du hast immer so dieses, zwei, drei Leute unterhalten sich in einem Raum und machen die Handlung aber nicht. Es war irgendwie schräg. Also eine richtig gute Synchro ist schon viel wert. Aber ich glaube, wenn du das Original kennst, fällt es einem immer wirklich extrem schwer.
Ja, na dann auf jeden Fall.
Das also, dann reinzuhören.
Ich habe zum Beispiel ja Gilmore Girls immer nur auf Deutsch gesehen. Obwohl ich die Hauptdarstellerin beide schon im Original gehört habe in einigen Serien, ist das glaube ich auch so eine Sache. Also da habe ich mich echt an die deutschen Stimmen gewöhnt. Und dann aber Sachen, weiß nicht, wie Veronica Mars, läuft ja sowieso nirgendwo. Aber das habe ich immer nur im Original gesehen und das wäre dann auch wieder was ganz anderes. Ist halt so. Aber weil du gerade hier gute Übersetzung, ist jetzt schon ein Stück her, das wollte ich schon beim letzten Mal raussuchen, muss mal gucken, ob es das noch gibt. Bei dem Radiosender Fritz gibt es immer abends so eine Call-In-Sendung mit verschiedenen Themen und ich glaube einmal im Monat haben die auch zum Thema Serien und das war jetzt irgendwann Januar, Februar. Und da hatten sie auch einen Typen, der angerufen hat, der hier in Berlin ist. Sprecher, sondern hinter den Kulissen. Und er hat auch erzählt, wie krass das zurzeit zugeht. Wir merken das ja selber, wenn hier irgendwelche Serien wie Riverdale zum Beispiel läuft donnerstags in den USA und freitags hast du es übersetzt auf Netflix verfügbar in Deutschland. Und Amazon macht das ja genauso mit ganz vielen Produktionen und hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie ätzend und schwer das teilweise ist, dann die Synchronsprecher ranzukriegen, weil natürlich die US-Sender oder beziehungsweise die Produktion bis drei Tage vor Live-Gang der Sendung nochmal eine neue Version dann zum Sender schicken, weil sie doch noch was geändert haben und erst dann können die ja auch erst übersetzen. Und da hat er halt erzählt, also gibt es so eine Amazon-Serie, Der hat 10 Episoden und die ersten 3 hat der Stamm-Synchronsprecher von der Hauptrolle synchronisiert und dann 4, 5, 6, die kamen halt viel zu spät und der hatte da keine Zeit, dann hat das jemand anderes synchronisiert. Echt, ich finde es total schräg und krass, ja. Also das war ganz interessant. Such mal raus, ob ich das nochmal finde. Ja, so wie dazu. Also es hat alles so das Für und Wider.
Wo seine Schattenseiten.
Also, ja, weil, naja, ist natürlich dann schon, wenn du wirklich darauf angewiesen bist, das auf Deutsch zu hören oder zu schauen. Und dann willst du dich aber ja nicht mit so, ich sage jetzt mal, minderwertiger Qualität. Also das ist ja nicht toll, wenn das darunter leidet. Also
deswegen der Aufruf, guck zum Original, sofern es möglich ist. Bei Netflix ist
ja,
das möglich.
Ja, aber das, ja.
Und bei Riverdale bin ich auch auf dem Laufenden, muss sagen, sehr, sehr schöne Serie. Man kann immer noch wärmstens
empfehlen. Ja, ich bin auch auf dem Laufenden, mir gefällt es auch sehr gut.
Wird irgendwie irgendwann besser, der Cast spielt sich richtig gut ein und wie gesagt, dieser
ja, ich
eine rothaarige.
Die Figuren alle nachvollziehbarer. Also, ja.
Und hat aber auch nicht das typische, also wie gesagt, wir hatten es ja auch, ne? Das ist ja auch Archie Comics, auch Comic, hat auch nicht das Gefühl, man hat auch nicht das Gefühl, das ist irgendwie eine Comicserie oder kommt daher, sondern ja,
oh macht Gott, einfach. Und Archie ist für mich der nervigste Charakter, der kann gerne gehen. Oder er kann gerne den Mund halten. Und
also er ist sehr
ohne Trikot
rumlaufen. Sehr zwiegespalten, aber es fällt ja auch jedes Mal auf, hat beim letzten Mal schon gesagt, also alle Mädels, die da auftauchen, wie gut durchgestylt die immer sind, es gibt es nicht mal so ganz normale Frauen.
Guckst du aber Frauen. Echt selten CW-Serien.
Ja, kann sein, aber das ist wohl auch in gewisser Weise verständlich, dass ich nicht allzu viele CW-Serien schaue. Mhm. Wobei die Dunkelhaarige, ich habe es gerade, war es nicht Betty, sondern Veronica, glaube ich, die Dunkelhaarige ist Veronica, ja. Ne? Muss ich sagen, also die sieht schon verdammt heiß aus. Also toller Lippenstift immer, tolle schwarze Haare. Wahrscheinlich gerade dieser Kontrast, dieser hellen Haut, roter Lippenstift und schwarze Haare. Könnte auch prima Schneewittchen spielen, keine Ahnung.
Schneewittchen, oder?
Ja, ich sage ja, wahrscheinlich.
Haben
so.
Dir deine Eltern oft
zu oft vorgelesen? Überall wurde Schneewittchen vorgelesen und das ist dann meine. Nee, Traumfrau ist ja trotzdem auch blond, insofern passt das auch nicht. Also,
gerade sagen. Eva hat die Haare gefärbt.
Nee, die präferierte Haarfarbe bei Frauen ist komischerweise immer blond. Aber das könnte vielleicht daran liegen, dass meine erste Kindergärtnerin, die war, glaube ich, blond. Aber
oh Gott, jetzt gehen
das
wir
würde
aber
jetzt zu weit
tief
führen.
In die Psyche hier rein.
Das würde viel zu weit führen. So, nee, aber gut. Das soll es dann auch gewesen sein.
Sind ja Offenbarungen hier. Ist ja
das ist das und so, Erik. Du fragst doch, jetzt kommt das. So, dafür kommt aber jetzt... Das Powerless, eine neue Serie, die Grundprämisse fand ich toll und es ist auch gut, dass das hintereinander kommt, denn eigentlich ist das quasi auch die Sache hinter dem Spiegel, die Kehrseite der Superhelden-Geschichten. Aber mehr verrate ich erstmal nicht, denn Erik wird uns vorstellen, worum es bei Powerless eigentlich geht.
Ja, Powerless. Ich habe ja zuerst diese andere Serie, die wir eben gesprochen haben, geguckt. Da ging es ja auch irgendwie um Superhelden. Und dann habe ich schon gelesen, oh, das hat auch wieder mit Superhelden zu tun. Dann habe ich schon gedacht, naja, wenn ich das jetzt danach gucke, mal gucken. Bei Powerless. Powerless hat die Prämisse, dass quasi die Superhelden, die hauen ja immer alles in Schutt und Asche. Man sieht das ja, ich glaube, bei dem einen Superman Returns Film war das, glaube ich, wo wirklich echt viel zu Bruch geht. Und wo dann der bei Batman vs. Superman war es, glaube ich, in dem Film wird das ja auch aufgegriffen, dass da eben durch eine Zerstörungsaktion von einem Superhelden da jemand zu Schaden gekommen ist von dem anderen und weshalb die dann ihren Beef miteinander haben. Hier ist halt so, hier wird in diesem DC-Universum wird quasi gezeigt, dass es eben auch noch Leute gibt, die da ganz normal auf Arbeit gehen, da irgendwo in Gotham City oder eben in dieser Stadt, in der wir uns hier befinden, was nicht Gotham City ist, sondern Charm City. Und die fahren halt ganz normal mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn früh zur Arbeit und die wird regelmäßig irgendwie aus den Schienen gehoben, weil da irgendein Superheld meint, er muss die da entgleisen lassen und dann kommt ein anderer Superheld, der die dann wieder retten muss und das ist halt dort an der Tagesordnung oder dass irgendwelche Menschen durch die Luft fliegen und irgendwelche Hochhäuser beschießen oder irgendwas. Und in dieser Welt sehen wir die Emily, wird gespielt von Vanessa Hudgens und die hat sich beworben und wird bald bei Wayne Security anfangen. Das ist eine Firma, die hat nicht umsonst den Namen Wayne im Namen, denn der Chef der Firma ist auch ein Wayne, ist aber nicht der Bruce Wayne, sondern der ist der, ich glaube, der Cousin von dem eigentlichen Bruce Wayne, den wir ja kennen.
Also der Chef dort in der Firma, aber trotzdem gehört Bruce Wayne.
Genau, Wayne Enterprises gehört die mit dazu, ne? Und der Boss ist Wayne, heißt der auch, Van Wayne. Er wird gespielt von Alan Tudyk, den wir auch schon in diversen Serien gesehen haben. Immer lustige Rollen, den mag ich total gern. Und es gibt dort eine Abteilung in dieser Firma, oder die beschäftigen sich, diese Wayne Security, beschäftigen sich damit, eben Sicherheitssachen zu erfinden für die normalen Bürger, dass sie eben nicht zu Schaden kommen, wenn die Superhelden mal wieder irgendwie am Rad drehen oder irgendwelche super Bösewichte da irgendwas machen. Superhelden drehen ja nicht so oft am Rad, aber wenn die Bösewichte da wieder mal irgendwie die Welt an sich reißen wollen, damit die normalen Menschen irgendwie geschützt sind, wenn da irgendwelche großen Steine von oben runterfallen und sowas. Und diese Abteilung, die besteht auch aus ganz illustren Personen. Der bekannteste davon wird wahrscheinlich der Schauspieler Danny Pudi sein. Den kennen wir aus Community. Da war dort der Abed von Troy and Abed in the Morning. Und dann sind noch ein paar andere mit dabei, die mir jetzt nicht bekannt waren. Falls ihr die von irgendwer kennt, könnt ihr ja nachher was sagen.
Na doch, diesen hier Ron Funches, den Funches, glaube ich, der hat bei Undateable, oder spielt immer noch bei Undateable.
Ja, mit. Daher kannte ich den auch.
Und der ist ein ganz super sympathischer Schauspieler, dem folge ich, glaube ich, auf Instagram und Twitter. Der reist um die Welt, hat mittlerweile auch um einiges etwas, sagen wir mal, an Gewicht verloren irgendwie und ist immer sehr witzig, sehr offen, sehr auch dem Nachwuchs gegenüber sehr offen. Also der, wenn der irgendwo auch in Podcasts mit auftaucht, lohnt sich immer reinzuhören. Der ist echt sehr, sehr sympathisch als Schauspieler. Sehr gefreut, dass der da aufpasst, mit reinpasst. Der spielt die Rolle auch perfekt dort.
Ah, okay. Ja, das ist ja eigentlich so die Grundprämisse und ich glaube, in der ersten Folge, ich kann mich nicht mehr ganz, ich habe jetzt nämlich bei Amazon sind 4 Folgen verfügbar, die habe ich mir da gekauft, und weil ich die erste gesehen hatte, die hat mir total gut gefallen, habe ich mir mal die anderen noch gekauft und ich weiß nicht mehr genau, was jetzt genau in der ersten Folge war. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es darum ging, dass diese Abteilung aufgelöst werden soll. Und es sei denn, sie machen noch eine große Erfindung, um halt so ein Wettbewerbsbüro, also Wayne Enterprise hat natürlich mehrere solche Security-Firmen und die anderen haben wohl immer bessere Ideen gehabt als die. Und da soll wohl ein großer Auftrag in das andere Büro gehen und deswegen müssen die jetzt schnell handeln und auch was erfinden. War das die erste Folge, ja, ne?
Genau, also sie, die Hauptdarstellerin, wie hieß sie denn, das ist ja keine Ahnung, die kommt halt an in der Stadt, erlebt zum ersten Mal, dass Superhelden halt auch Sachen kaputt machen, genau. Und dann es wird sie quasi vom Chef, also von diesem, wie hieß er, Tudor, Alan Tudyk, so gehypt, und dann stellt sie bei raus, dass sie auch nur die 4., 5. Wahl ist. Also mittlerweile waren schon auch einige vorher, das ganze Team, also um Danny Pudi und Ron Funches, die wollen die auch gar nicht so ernst nehmen. Und dann sagt er, okay, wir machen das, die Filiale hier zu und ich kann endlich nach Gotham City
entsteht. Genau, er will nämlich nach Gotham City und kommt raus, ja, dann machen sie halt irgendwelche total kuriosen Erfindungen und ja, also ich habe schon, wie gesagt, ein bisschen mehr geguckt. Es gibt sogar mal eine Folge, wo sie tatsächlich auf Batman treffen. Mehr will ich jetzt mal nicht verraten.
Die Pilotfolge, ganz kurz, weil du ja nicht mehr im Kopf hast wahrscheinlich. Also in der Pilotfolge haben sie natürlich auch eine Erfindung, die die Firma rettet, zum Leidwesen von Wayne, also hier von dem Chef, von Alan Tudyk.
Weil der dann eigentlich nicht nach Gotham kommt.
Ne? Darf nicht zurück, und dann sitzen sie am Ende am Tisch und dann sagt, laufen die Nachrichten und dann sagen sie, also sie haben so einen Detektor für Bösewichte entwickelt und dann sagen sie, ja, Batman hat den Joker aufgespürt mit einem ganz neuen Gerät, das am Geruch diesen Bösewicht aufgespürt hat, und dann sitzen die alle am Tisch und sagen sich, ja, ist schon seltsam, dass Batman jetzt diese gleiche neue Erfindung hat, die wir über Wayne Enterprise gerade erst erfunden haben, und keiner stellt die Verbindung her, weil keiner immer nie die Verbindung zwischen Batman und Bruce Wayne herstellt, und das war irgendwie lustig. Also es ist irgendwie, diese ganzen Vorurteile, die du diesen ganzen Superhelden-Comics hast, zumindest in dieser Pilotfolge waren sie schon mit drin. Wie das nachher weitergeht, weiß ich nicht, ob das gleiche Art von Humor ist, aber macht Spaß. Also ich muss sagen, war nicht schlecht.
Halt viele Meta-Gags drin, die so in diesem Universum spielen, was ich irgendwie deutlich besser kenne als das von Legion, wo du sagtest, ja, das ist doch der. Ich fand es ja lustig. Ich hatte so ein bisschen den lockeren Charme von so, weiß nicht, Parks and Recreation oder Community auch. Also was so ein bisschen so hemdsärmlich daherkommt. Es wirkt nicht alles zu sehr geskriptet. Irgendwie gefühlt wirkt manches so spontan entstanden, die Witze. Und fand ich echt gut. Also hat mir sehr gefallen. Ich habe jetzt schon die ersten 4 Folgen geguckt. Mehr gibt es noch nicht. Jetzt werde ich erstmal warten, bis das dann irgendwo bei einem Streaming-Dienst im Inklusivpaket drin ist, denn es ist bei Amazon ganz schön teuer, sich die zu kaufen, die einzelnen. Deswegen warte ich jetzt erstmal noch. Aber ich bin sehr begeistert und das habe ich auf meiner Watchlist.
Bevor ich Ann-Marie nach ihrer Meinung frage, was mich auch sehr interessiert, ich finde viele Sachen gut an dieser Serie. Also wie gesagt, zum einen, dass sie eben so quasi die andere Seite des Superhelden, der Normalos quasi beleuchtet, die ganzen, Insider, Streitgespräche, die es so unter Comic-Nerds gibt. Also was denken die Normalos davon und warum kriegt keiner raus, dass eben hier Bruce Wayne Batman ist, Achtung Spoiler, und diverse andere Sachen, wo kriegt er seine ganzen Gadgets her und sowas. Das wird hier perfekt mit aufgegriffen und trotzdem auch, dass die Serie so gut besetzt ist. Also, wie gesagt, ich finde den Chef mit Alan Tudyk perfekt besetzt. Der ist so ein Typ, sagt der, weiß nicht, der kotzt einen so ein wenig an, aber auf eine sympathische Art und Weise. Ich finde die Hauptdarstellerin Emily grandios gespielt. Ich finde Danny Pudi und Ron Funches, diese beiden, die passen gut zusammen. Ich weiß gar nicht, wer war denn eigentlich der weibliche Nerd dort, der da mitspielt? Naja, egal.
Die eine Frau dort ist auch großartig, ne? Die hatte immer total
krasse Kommentare. Ja, die Assistentin drauf. von dem Chef, die ist echt cool, so ganz trockener. Also sie weiß dann so ein bisschen in seine Schranken und ich glaube, wenn die nicht da wäre, wäre da jetzt der Chef.
Gibt gar nichts. Wie meistens bei den Chefassistentinnen, ohne die würde eigentlich gar nichts gehen.
Die ist echt cool, ja. Nein, dann gibt es noch diese Nerdfrau, die Jackie, die ja quasi im Piloten auch hilft, dann auch wenn sie es eigentlich nicht gut gemeint hat, mit ihrer Erfindung dann doch noch die ganze Abteilung zu retten.
Gibt es dann eine Folge, da vermuten sie, dass einer ihrer Mitarbeiter ein Superheld ist, weil immer, wenn irgendwas passiert, die gucken ja dann immer zum Fenster raus und sehen dann irgendwelche Leute draußen rumfliegen und irgendwelche Kämpfe und sowas. Und kurz bevor sowas passiert, verschwindet immer ein bestimmter Mitarbeiter. Und dann kommen sie auf die Idee, sie könnten doch mal, weil irgendwo muss er sich ja umziehen und ob der das ist. Und da wollen sie in der Toilette eine Kamera installieren. Und das ist zufälligerweise auch ein sehr gut aussehender Mitarbeiter. Und da drängelt die sich dann immer rein, dass sie da die Footage sehen möchte, da die Videoaufnahmen von dem. Ja, lustig.
Nee, insgesamt sehr, sehr lohnenswerte Serie. Ann-Marie, wie sieht's bei dir aus? Hat die dich angesprochen?
Angesprochen hat sie mich, ja. Und jetzt kommen wir wieder, was ich gerade erwähnt habe, auf dem Sonntagnachmittag. Die habe ich nämlich nach Legion geguckt. Und die, das war halt das Schlimme. Ich habe die davor geguckt und war halt dann in so einer heiteren,
euphorischen Stimmung.
Ja, also euphorisch jetzt nicht, aber schon positiv und dachte, ja komm, liegst gut in der Zeit, Dienstag, Aufnahme, bam, 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 du schaffst alles, Daniel wird nicht meckern. Ja, und dann kam Legion und das haben wir ja gerade schon, aber vorher Powerless. Und das ist für mich wirklich so eine nebenbei laufende Comedy, also oder ich habe es schon mehr oder weniger aufmerksam gesehen, aber halt, wenn du auf der Couch liegst und nichts Böses ahnst und so ein bisschen lachen willst, wie Erik gerade schon gesagt hat, so ein paar Gags, die eben aus diesen Superhelden-Kosmos sind und dann halt, also was ich echt lustig fand, auch immer zu überlegen, wenn sie sagen, weil ich habe auch 4 Folgen gesehen, habe auch die Folge mit dem Kollegen, der vermeintlich auch Superman ist und dann, wenn sie irgendwie über Bruce Nämlich Wayne Superman. Reden.
Wie heißt der irgendwie so ein römischer, mit so einer römischen Maske, wie heißt der Gladiator oder wie nennen sie den? Hat er auch so einen komischen Namen.
Achso, das weiß ich nicht. Aber ja, das ist schon alles sehr amüsant. Ich finde den Cast echt cool, wobei ich finde, Danny Pudi, der ist mir zu sehr noch Abbott hier. Also,
ich glaube, der ist halt so. Ich glaube, der Schauspieler ist in dem Fall nicht großartig. Der ist einfach der Typ.
Ich glaube, das wäre auch für ihn schwer, so eine bierernste Rolle. Ich glaube, für sowas, also es gibt ja halt einfach diese Leitercharakter Vorstellung und ich glaube, zu dem passt auch nur sowas, aber zumindest hat er mich super an Abbott erinnert, Abbott war ja ein toller Charakter, aber irgendwie dachte ich hier, nichts Neues zeigst du mir. Vanessa Hutchins fand ich auch überraschend gut, also weil die hatte ich außer bei High School Musical noch nie wieder irgendwo auf dem Schirm gehabt.
Oh, ich habe die bei Spring Breakers gesehen im Kino, war ganz furchtbar, hatte ich in der Sneak Preview.
Das lag vielleicht am Film, nicht an mir. Ja, also Cast auch nichts vorzuwerfen, aber es plätschert halt trotzdem los. Also es ist jetzt nichts super außergewöhnlich, also natürlich eigentlich schon, das ganze Superhelden-Universum mal so von der total komischen Seite zu betrachten, aber es fehlt für mich trotzdem so dieser besondere Kick, wo ich sage, bam, ja, die Witze, die knallen halt von vorne bis hinten, das ist jetzt nicht so. Also ich habe schon öfter gelacht, das auf jeden Fall, und das Intro finde ich sehr, sehr gut, ist da gezeichnet mit Superhelden und dann quasi im Kontrast dazu die Normalos, die sich eigentlich auf der Straße davor verstecken müssen, finde ich sehr süß gemacht. Aber ansonsten ist es halt jetzt für mich einfach nicht die Knallerserie schlechthin. Man kann es auf jeden Fall gut weggucken. Wie gesagt, auf dem Sonntagnachmittag, wenn es regnet, setzt euch auf die Couch, guckt das, habt Spaß. Könnt ihr mal, also ich habe jetzt, die 4 Folgen waren nicht mal 2 Stunden. Ist mal ganz nett, aber also ich werde jetzt nicht weiter gucken, weil... Ja, nee, muss jetzt nicht sein, ist nicht schlecht, aber jetzt, wie gesagt, auch keine, hat jetzt auch keine Standing Ovation von mir.
Aber verdient, da muss ich also. Wieder, gehe ich mit dir mit. Ich, so sehr ich diese einzelnen Typen von Schauspielern, Charakteren mochte, es war witzig, aber das gewisse Etwas, um jetzt ohne den Bogen zur nächsten Serie zu spannen, was zum Beispiel bei mir, zum Beispiel bei Fleabag war, gut, liegt vielleicht daran, dass es eine britische Serie ist, die wir gleich noch besprechen, die ich grundsätzlich immer noch am liebsten mag, den Humor, die Art und Weise, hatte diese Serie irgendwas nicht, was über normaler Mainstream-Kost hinausging. Ja, weiß nicht. Also gut, lustig, wie du schon sagtest, wenn es läuft, guckt man wahrscheinlich rein. Wenn man alles hat, guckt man alles. Aber irgendwie das gewisse Extra, was andere gute Serien, das Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, das war zu sehr, jetzt Mainstream will ich nicht sagen, aber zu sehr auf einem Niveau, das wir schon kennen, was sympathisch ist, aber wo es dann eben doch hier und da etwas mangelt und fehlt. Oder, Annemarie?
Ja, genau. Sehe ich genauso. Also ich kann vollkommen sehen, wenn man die Serie toll findet und wird auch, wie gesagt, jedem empfehlen. Ist ja nichts Schlechtes. Und aber... Ja, naja, wie du gerade schon gesagt hast. Ich will mich jetzt im Schwimm da wiederholen. Aber.
Das gewisse Etwas. Gut, dann soll es das gewesen sein. Powerless. Trailer habe ich auch nicht gesehen. Ist dumm, ich muss mir mal die Trailer zumindest hinterher mal anschauen. Mal rein. Also wenn ihr ein paar dieser Schauspieler, die wir gerade aufgezählt haben, mögt, unter anderem, wie gesagt, Danny Pudi oder Alan Tudyk oder Ron Funches, dann guckt einfach mal rein. Also da kommt ihr insofern zumindest auf eure Kosten. Dann haben wir noch ein, nicht wir, Annemarie hat noch ein paar sonstige News. Unter anderem eine Serie, die können wir gleich damit anfangen, beim letzten Mal besprochen, Santa Clarita Diet zu vergessen. Oder gibt es jetzt eine Serie, die Santa Clarita nur heißt?
Nein, aber ich
war zu faul,
weiter zu schreiben. Ich weiß ja, was gemeint ist. Genau, Santa Clarita Diet, die ja Comedy, Dramedy mit Drew Barrymore und... Na hier, Justified-Typ. Fällt gerade ja, der Name nicht ein.
Mir auch nicht. Aber wir wissen alle, wen du meinst.
Timothy Olyphant war es, genau. Genau, die habe ich jetzt zu Ende geguckt. Das waren ja 10 Episoden. Und hat mir bis zum Schluss gefallen. Wurde leider, was in der ersten Staffelhälfte noch ganz gut war, dass sie sich immer so ein paar neue Kniffe überlegt haben. Das fehlte so ein bisschen dann zum Ende hin. Und also, es war am Anfang besser als am Ende. Aber das bedeutet nicht, dass das Ende schlecht ist. Nur es konnte irgendwie das Niveau nicht aufrechterhalten, aber hat mir trotzdem gefallen. Das Ende, weil ich war so bei Folge 6, 7 und dachte, ja, guck's demnächst mal weiter. Und dann habe ich mehrmals gelesen, ja, das überraschende Ende. Und da, naja, ich bin da ja auch so ein Opfer. Und dann habe ich ja dann doch abends noch die übrigen 3-4 Folgen reingepfiffen. Also ich finde das Ende jetzt nicht überraschend. Also ich, keine Angst, ich spoiler nicht. Aber ich habe da jetzt den riesigen What-the-fuck-Moment erwartet und der war es dann doch nicht. Also das Ende macht seinen Job ganz ordentlich, macht Lust auf eine 2. Staffel, die es hoffentlich gibt. Ich würde auch weiterschauen. Aber die Stars für mich sind auf jeden Fall die Teenager-Tochter und der Nerd-Nachbar, weil die haben echt noch coole kleine Storys. Und ja, also das Zombie-Thema von Drew Barrymore trägt sich noch weiter. Es kommen da auch noch neue Enthüllungen dazu. Es kommen noch einige neue Tote dazu. Also wem die ersten paar Folgen gefallen haben, kann da auf jeden Fall noch weiter gucken.
Was ich auch festgestellt habe, beziehungsweise gehört habe, Erik hatte ja beim letzten Mal noch dieses mit der Plakataktion erwähnt, dass das hier Currywurstfinger und Pommes, Hände, Fingerchen, dass
die Burger.
Und Burger, dass die das mittlerweile die Plakate abnehmen mussten in Berlin, dass das anscheinend nicht jedem gefallen hat.
Ja, ja, aber dafür gibt es jetzt Burger. Also ich glaube, die Currywurst mussten sie abnehmen und ja.
Also wollen sie wahrscheinlich auch provozieren ein wenig, um zu sagen.
Ja, natürlich. Also das war die beste Presse, die Netflix und die Serie haben konnte. Also von daher...
Aber ja. Trotzdem, hat mich nicht so... Ich habe nicht mal die 2. Folge... Ich habe ja versprochen, die 2. Folge zu gucken, aber irgendwie habe ich es noch nicht geschafft.
Ach, Daniel, ja, was soll nur aus dir werden?
Mal größer werden will ich irgendwann. Du hast aber noch ein paar mehr News.
Nee, das kannst du mal lassen. Ja, genau. Dann, wenn wir einmal bei Netflix sind, mache ich direkt noch mit One Day at a Time weiter. Die hatten wir ja auch besprochen. Das ist auch diese Familien-Comedy-Serie, die ja auf einer Serie aus den 70ern beruht. Eine kubanische Familie in Los Angeles, beziehungsweise die Großmutter, die Mutter und Tochter und Sohn, die alle zusammen in einer Wohnung wohnen. Dann gibt es noch diesen Nachbar, den Schneider. Und ja, ich habe jetzt alle Folgen gesehen. Ich glaube 12, 13 waren es. Und ach, hat mir fantastisch gefallen. Ist immer besser geworden. Also ich war schon nach den ersten 3 Folgen total beherzt und habe mich über alles gefreut und fand die Story gut. Die Charaktere werden immer besser. Die Storys lassen sich immer tolle Sachen einfallen. Es gibt sehr, sehr emotionale Momente. Ich habe geweint. Ich habe gelacht. Ich habe mich sehr gefreut. Und vor allem habe ich viel gelacht und mitgefühlt und überraschende und nicht so überraschende, aber trotzdem gute Entwicklung. Und ich kann diese Serie nur jedem empfehlen. Daniel, ist bestimmt was für deine Frau.
Muss ich immer empfehlen. Die sucht immer noch ein paar neue Serien.
Und ist immer eine halbe Stunde, also da kann sie auch mal so erst mal am Tag eine Folge. Ja, also da One Day at a Time gefällt mir super. Und hat ja einen super langen Vorspann, aber ist echt das tolle Lied und ich habe es immer durchlaufen lassen. Also
Es gibt ein paar Serien, da ist es immer sehr, sehr catchy, da guckt man sich das auch an. Wobei ich jetzt im Nachhinein immer noch etwas sauer bin, dass ich meinen Riverdale da nicht weiter gucken kann. Das muss nochmal geändert werden.
Hä?
Naja, da kommt ja Woche für Woche nur eine Folge raus, so meine ich das.
Ach so, ja. Und naja, deswegen, oder du wartest, setz dich jetzt mal auf die Fernbedienung und guckst
halt nicht. Wie viele Folgen wird es da geben? Weiß ich gar nicht. 10?
Ich glaube 12.
Muss ich ja so ewig lange warten. Auch nicht.
Ja, aber dann kannst du alles mit einmal gucken.
Vermutlich. Und dann gefällt es mir nicht mehr.
Genau, dann ab der nächsten Folge, die Burnt House, wird schlecht. Also warte, ich hab's grad mal auf. Riverdale Season 1. Na, wie weit geht's runter? 12, 13.
13, wieso?
21. April.
Und unsere
Tipps. Ja, guck mal, wenn du jetzt anderthalb Monat wartest, ja, oder knapp 2 Monate, dann kannst du alles am Stück gucken.
Ah, muss auch nicht sein.
Ja, und ich habe noch eine Empfehlung, beziehungsweise einen Hinweis oder ein, die es gucken wollen, wissen es ja sowieso schon, das Good Wife Spin-Off, The Good Fight, läuft jetzt im Internet ja nur bei CBS All Access. Es ist ein Spin-Off, beziehungsweise ist nicht wirklich ein Spin-Off, aber ich habe ja immer das Gefühl, bei Spin-Off, die sind ja dann, die nehmen meist eine Hauptfigur und die ist dann so teilweise ziemlich losgelöst von der eigentlichen Mutterserie und ich empfinde The Good Fight eher als Weiterführung, weil ja schon, also 2 Hauptcharaktere aus der Mutterserie spielen ja jetzt auch wieder die Hauptrolle und viele, viele Nebencharaktere und auch Gaststars waren jetzt schon in den ersten 3 Folgen mit dabei. Das Setting ist das gleiche, die Tonalität ist ja auch wieder von den Kings. Es ist also wirklich Good Wife nochmal, nur eben, dass jetzt meine geliebte Diane im Mittelpunkt steht, was mich sehr, sehr freut. Kush Jumbo ist mit dabei und ja, ich kann es jedem, der The Good Wife gesehen hat und auch damit fertig geworden ist, ja Daniel, ich gucke zu dir.
Ja.
Schon fast ein Jahr her. Kann ich es nur empfehlen. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Hat wieder. Und es ist ja jetzt im Internet, das heißt nicht mehr bei CBS. Das heißt, sie dürfen fluchen. Also Diane hat jetzt auch schon mal ein Fuck You rausgebracht, was mich sehr erfreut hat.
Wobei ich letztens ganz kurz bei, die hatte einen Gastauftritt, oder ich weiß nicht, ob die immer wieder mal einen Auftritt hat. Bei Saturday Night Live ist sie mit dabei gewesen. Ist auch cool. Da hat sie die Frau eines Abgeordneten gespielt irgendwie und hat dann die ganze Zeit auch so jemand getrunken dabei, sehr cool gemacht. Also die hat auch eine witzige Art, wobei es immer erschreckend ist, also nicht erschreckend, aber wenn du das Bild dieser Figur, also Christian Baranski heißt die, glaube ich, also diese Diane Lockhart gespielt hat, zurechtgemacht in solchen Hochglanzserien und dann mehr oder weniger in normalen Produktionen sind optisch irgendwie, denkst du, die Frau ist irgendwie ganz über Nacht anders, um 20 Jahre gealtert oder so. Der gleiche Typ, gleich witzig. Aber irgendwie guckst du mal zweimal hin, dass er, irgendwas passt da nicht. Aber egal, die sind trotzdem sympathische Leute. Und
ich mochte sie ja bei hier Addams Family, dem Film damals, wenn die Kinder da in diesem Sommercamp sind, dann ist sie damit diese eine Aufpasserin. Wenn sie da hier, was ist ich, die Thanksgiving, Truthahn, Indianer, Debakel nach da. Und ist irgendwie über 20 Jahre alt, finde ich ganz lustig.
Wir können sie ja vielleicht beim nächsten Mal besprechen. Good Fight. Würde mich auch mal interessieren, wie das Look and Feel ist, weil du sagst, es geht so nahtlos The Good Wife weiter. Na gut, wenn's.
Ach, das müssen wir nicht besprechen. Nee? Also,
ist zu sehr Spin-Abklatsch?
Nein, aber ich, ja, also wir können es gerne besprechen, aber Daniel, du kannst das nicht gucken, wenn du nicht mal Good Wife zu Ende
geguckt hast. Wieso denn? Doch, sicherlich nicht mit.
Dann guck doch jetzt, wie viel fehlt dir denn noch?
Keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt, ich müsste das mal gucken, wo ich wirklich aufgehört habe, aber. Überleg gerade, ob das jemand streamt. Ah, gucke ich bei Gelegenheit.
Da muss ja erstmal noch Fringe fertig gucken, ne?
Ihr mit eurem Fringe, wer kommt auf die Idee, dass ich das nicht fertig geguckt habe? Ich hab das Ende gesehen.
Die Hörer wissen das.
Naja, die Hörer wissen alles. Wie ich auch am laufenden Band immer nur die Dingsbums gucke hier mit dem Girls.
Liebe Hörer, wenn ihr der Meinung seid, Daniel hat Fringe noch nicht fertig geguckt, schreibt in die Kommentare einfach nicht.
Oder schenkt mir eine Blu-ray-Box von Fringe.
Wenn ihr glaubt, er hat das fertig geguckt, schreibt rein, hat geguckt.
Oder Antwort C, ist mir sowas von egal. Was ist die nächste Serie? So, Anne-Marie, du hast die ehrenvolle Aufgabe, die nächste Serie vorzustellen. Und so viel darf ich schon mal sagen, es ist meine Lieblingsserie des Podcastes und ganz, ganz großes Kino. Ja, soll man nicht so weit gehen. Aber jedenfalls, von den Comedy-Serien, die bei den Briten da rauskommen, sticht diese deutlich hervor. Lief interessanterweise, ich habe sie angefangen zu schauen bei, da gibt es BBC One, gibt es so eine App, wo man quasi das im Online-Stream schauen kann. Natürlich mit Proxy, aber egal. Und dann 2-3 Wochen später, ich hatte dann etwas Pause drin, lief es doch schon bei Amazon Prime und dort kann man schön im Original gucken. Und die Rede ist von Fleabag, was interessanterweise, das wirst du, ich weiß gar nicht, weißt du das, dass das der Spitzname der Hauptdarstellerin, wie heißt denn die gute Frau? Phoebe Waller-Bridge, ihr Spitzname ist Fleabag und den hat sie sich in dieser Serie gegeben, weil sie nämlich gleichzeitig auch diejenige ist, die das Drehbuch zu dieser Serie geschrieben hat. Und jetzt wird Anne-Marie uns mal sagen, worum es denn dabei eigentlich geht.
Genau, wir lernen auch nie wirklich ihren richtigen Namen kennen. Also ich habe jetzt 3-4 Folgen Fleabag gesehen.
Genau.
Ja, genau. Und da wird es noch nicht gesagt. Es gibt insgesamt 6 Folgen der ersten Staffel, alle bei Amazon Prime Video On Demand, Love-Film, zu finden. 30 Minuten, 25 Minuten, also alles ganz locker weggeguckt. Ich habe den Piloten gesehen. Also ich habe schon ganz, ganz positive Sachen von der Serie gehört. Deshalb hatte ich die eigentlich auch in die Liste geschrieben. Deshalb fand ich es toll, dass du sie auch hinterlegt hast. weil ich sie immer auch privat halt gucken wollte. Und habe voller Vorfreude reingeschalten und fand halt den Piloten so ein bisschen sperrig. Also ich hatte so ein bisschen meine Probleme reinzukommen. Und aber dann ab der 2. Episode, weil es ja eben so knackige 25 Minuten sind, hat es mich dann auch komplett begeistert. Also wir lernen Fleabag kennen, die ist so Mitte 20.
Aber ganz kurz, aber du hast recht, ich glaube, der Pilot ist eher noch so ein bisschen düster, melancholisch, ja, angehaucht.
Halt, ja, genau, so tristes London irgendwie.
Borderline
auch.
Also, quasi fast schon. Ne? Und dann die nächste, da merkt man eigentlich, dass es doch ganz locker, also locker. Ist
also
schon,
ich meine, ihr geht es ja immer noch nicht gut.
Nee, aber es ist schon irgendwie nicht mehr ganz so trist irgendwie. Man merkt schon, dass es doch ein bisschen eine humoristische Seite ist, aber mit ja, diesem gewissen Etwas und ein bisschen Niveau, sagen wir mal so. Ja, Niveau, aber nicht im Sinne von qualitativem Niveau, im Sinne von, ach, keine Ahnung, erzähl du mal, worum ging es mir das ja eigentlich nochmal?
My Asshole.
Ja, genau das.
Genau, also wir
wo die in dem Laden, bei der 2. Episode war das doch ganz kurz, wo die in dem Laden war, wo die Beziehung aus der ersten Episode wieder getroffen hat und
ja.
Sie durchspricht ja, wir springen etwas, aber das ist meine Schuld.
Jetzt lass doch erstmal, ich erzähle erstmal.
Dann musst du mich dran erinnern, ich vergesse das so, ich bin alt.
Dass die Hörer wenigstens
an das Arsehole.
Ach ja, da fällt mir alles wieder ein.
ja, also nochmal. Oder willst du die Vorstellung machen?
Nee, mach ruhig.
Okay, dann spring dazu sehr rein. Genau, wir lernen Fleabag kennen, Mitte, Ende 20, lebt in London allein, manchmal in einer Beziehung, hat Kontakt zu ihrer Schwester und zu ihrem Vater und da ist quasi auch schon ihr erstes, ich will jetzt nicht sagen, und da waren wir bei unseren 3 Problemen, aber sie hat eben zum einen ein nicht so gutes Verhältnis zu ihrem Vater, beziehungsweise das ist nicht sehr kommunikativ oder nicht sehr gefühlvoll. Die Mutter ist vor einigen Jahren an Brustkrebs gestorben und der Vater hat jetzt eine neue Frau, die für sie so ein bisschen das Schwiegermonster ist. Das heißt, also mit der kann sie halt überhaupt nicht und der Vater ist auf der Gefühlsebene halt nicht so für sie da und halt reden mit ihm fällt ihr und ihm, vor allem ihm, halt sehr schwer. Dann hat sie noch die Schwester, die eben sehr strukturiert und sehr gefühlt, emotionslos und kontrolliert ist. Also ganz anders wie Fleabag ist, denn Fleabag ist eine sehr offene Frau oder will uns das zumindest sagen, denn was die Serie auch auszeichnet, sie spricht mit uns, also sie durchspricht quasi diese Wand, sie spricht immer direkt in die Kamera mit uns, da unterbrechen sind auch die Szenen, die Gespräche, die gerade laufen. Sie hat Sex und dann blickt sie in die Kamera und sagt, oh ja, jetzt tut er wieder so, als hätte er sich im Loch geirrt. Und naja, gut, dann haben wir halt Anal. Er fühlt sich gut und naja, machen wir es halt. Und dann direkt aus dem Piloten, so ungefähr war das doch im Piloten.
Ja, ja, das war im Piloten.
Genau.
Das waren die ersten Sekunden des Piloten.
Ach so, okay.
Gut, am nächsten Morgen ist er dann einfach irgendwie weg oder er macht sich dann vom
Acker. Ja, nein, also das ist ja total cool. Also stimmt, das war die Eingangsszene. Also sagt dann so, jetzt setzt er sich zu mir auf die Bettkante, wischt mir nochmal gefühlvoll über die Haare und dann geht die Szene weiter und er macht genau das und er ist weg. Und sie ist darüber gar nicht so traurig, wie wir dann auch in den späteren Folgen feststellen, denn sie hat zwar Bock auf Sex, aber nicht wirklich das Sexes und der Befriedigung wegen, sondern sie mag dann eben diese Nähe und das Begehrtwerden und aber die wirkliche Befriedigung holt sie sich auch immer selbst. Und da kommen wir quasi zu ihrem nächsten Problem, beziehungsweise zu dem nächsten Punkt, der sie auszeichnet. Sie hat einen Freund, von dem sie sich aber regelmäßig trennt. Er wird als sehr verweichlicht und verständnisvoll, wo man auf keinen Fall mehr verständnisvoll sein sollte, dargestellt. Sie trennen sich, am nächsten Tag kommt er wieder vorbei und dann versöhnen sie sich. Und manchmal trennt sie sich auch nur von ihm, weil er eben diese Angewohnheit hat, irgendwie aufzuräumen und zu putzen, bevor er eben wieder aus der Wohnung geht, nachdem sie sich getrennt haben. Und dann war sie manchmal schon in der Versuchung oder hat sogar getan, sich von ihm zu trennen, nur weil die Wohnung mal wieder einen ordentlichen Durchputz gebraucht hat. Ja, und er ist halt auch sehr schräg und ist auch eine sehr merkwürdige Beziehung, aber die kommen nicht voneinander los, beziehungsweise sie ist halt froh, wenn er da ist, aber wenn er jetzt weg ist, ist es eigentlich auch nicht so böse oder ist sie nicht so traurig. Sie hat ein Café, was aber eher
gar nicht gut läuft.
Mehr schlecht als recht läuft, beziehungsweise gar nicht läuft. Wenn, dann sind dann nur mal einzelne Gäste. Und
die werden übermäßig abgezockt.
Ja, aber hey, es sind Londoner Hipsterpreise. Und
ich glaube, ganz kurz,
also das, wir sehen das dann so, auch später, dass sie auch eine Rechnung hat.
Darf ich ganz kurz, das, was das so düster macht in diesem Piloten, ist, glaube ich, auch, dass ihre Mitpartnerin...
Ja, das kommt doch.
Achso, Entschuldigung.
Ich wollte doch jetzt erstmal so das Grundsetting, also quasi, was sie auszeichnet, eben diese Familienbeziehungen, Schrägstrich, Probleme Ballast. Oder Kommunikationsschwierigkeiten mit ihrem Vater, dann diese Schwester, mit der sie ja im Prinzip gut klarkommt, die aber ja sehr, wie sagt man, uptight ist und dann eben diese Männer-Stories, wobei es ja gar nicht wirklich um die Männer und um Liebe geht, sondern einfach nur, dass ja teilweise jemand da ist und um das Gefühl. Und das alles erfahren wir dann schon teilweise im Piloten und das wird auch in den späteren Folgen, wie gesagt, ich habe jetzt 3 Folgen gesehen, durch immer kleine Ausschnitte. Sie hat eine beste Freundin, mit der sie das Café aufgemacht hat und die ist gestorben und das hat ihr dann den emotionalen, ich weiß nicht, ob vorher, also bisher weiß ich das nicht, ob vorher da auch schon etwas passiert ist, aber das hat ihr so emotional den Boden unter den Füßen weggezogen und das lässt sie eben innerlich äußerlich cool wirken, aber innerlich eben sehr unterkühlt und das quasi ihre kompletten Emotionen schattet sie aus und versucht das eben durch Ironie und Sarkasmus und sie steht halt drauf, wenn irgendwelche unangenehmen Situationen entstehen, wo unser Eins denkt, ach du Scheiße, oh Gott, ich will hier raus, das geht gar nicht und sie freut sich drüber, was dann die Leute machen. Sie hat dann am sowas Spaß, aber eben der tiefe Kern steckt eben darin, dass ihre beste Freundin gestorben ist. Auch so ein bisschen strange, also die wurde überfahren, Daniel?
Ja, ja.
Von einem Fahrrädern und Autos.
So ganz über den Haufen gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes, mehrfach so gefühlt.
Ah ja, genau. Also so war das. Und damit trägt sie dann eben ihr Päckchen und ja, also ich finde es furchtbar witzig. Also wie gesagt, der Pilot ist so ein bisschen, naja, ist okay, aber was soll der Hype, dachte ich so. Aber je mehr halt dieses persönliche Trauma hochkommt und aber auch ihre Art und Weise, wie sie versucht damit umzugehen, ist halt herrlich komisch dargestellt. Sie ist fantastisch, sie spielt so gut und ist so, also dann auch dieses Englisch, was sie an den Tag legt, das macht so viel Spaß, wie sie dann den Leuten, also wie sie zu uns redet und dann die Tonalität wieder wechselt, wenn sie mit den anderen Leuten redet. Finde ich äußerst amüsant und ja, es gibt 6 Folgen. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich jetzt nach dem Podcast die übrigen 3, die bei mir noch offen sind, gleich noch durchziehen, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat und ich freue mich da. Also mal schauen, weißt du, ob das dann weitergeht? Wie ist das Ende? Ist das?
Also ich habe es auch noch nicht zu Ende geschaut. Ich bin auch, genau, okay. Wir sind glaube ich auch beide auf gleichem Stand. Ich hatte bloß ein Interview mit ihr gehört, das ist relativ frisch gewesen, wo man sie gefragt hat, und wie geht's weiter? Sie hat Bock drauf, das weiterzumachen, aber es ist noch nicht so verlängert worden oder so gebucht worden, dass sie sagt, okay, es wird eine 2. Staffel geben. Aber ich glaube, gibt es komplett her. Sie ist unheimlich sympathisch als Hauptdarstellerin und Autorin dieser Serie. Und insofern, glaube ich, geht das weiter. Und wie gesagt, diese Serie, die steckt ja auch so in diesen Details, die da immer wieder auftreten. Also dann diese Durchbrechung, wie du es schon gesagt hattest, diese der vierten Wand, also wo sie dann mit dem Zuschauer spricht und das andeutet irgendwie, das ist einfach urkomisch und witzig und irgendwie, wie gesagt, die ist ja auch auf ihre Art und Weise. Ja, aber sie ist trotzdem ja eine Feministin. Also sie ist ja, sie steht ja auch dazu. Das ist ja nicht so verklemmt irgendwie, sondern dass sie irgendwas macht, sondern sie sagt, das ist halt das, wie ich es mache.
Aber sie ist doch eine schlechte Feministin, weil sie was 5 Jahre ihres Lebens für einen Traumbuddy eintauschen würde.
Ja, aber ich finde auch so toll, also wie diesem einen, wo sie dann, war das 2. Episode, wo sie dann Sex haben und im Bett liegt und also er dann, sie ihn dann fertig macht, in Anführungszeichen, und sie dann plötzlich anfängt, selbst zu befriedigen und der dann daneben so ganz komisch zuguckt. Dann, am nächsten Tag gleich anspricht.
Am nächsten Tag sagt, du solltest aufhören, dich selbst zu befriedigen.
Das mache ich doch gar nicht,
Ich weiß gar nicht, wie das geht.
Und der Freund, wie gesagt, das ist so geil, deswegen musste ich vorher schon lachen, du hast es aber auch schon erzählt, wo er meinte, ja, sie macht mit ihm nur Schluss, weil er der die Bude putzt und dann, dass der da, der lässt immer den, was war das, ein Dino, glaube ich, ja, irgendwie dastehen.
Ja, ein kleiner Dino.
Und da
ja.
Weiß sie, dass er wiederkommt und ach, es ist einfach fantastisch. Und dann dieses Restaurant, wo sie dann, wo du ja meinst, die hat schon 0 Gäste, der Vater kommt, glaube ich, auch irgendwann mal bei und wie geht's? Und man, ja, es booms Geschäft so ungefähr und kein Schwein ist da irgendwie, es ist einfach.
Ach genau, und in das Geschäft strotzt nur so von Bildern von einem Meerschweinchen, denn Fleabag hat ihre besten Freundin zur Eröffnung oder zum Geburtstag. Nee,
irgendwann zum Geburtstag, glaube ich mal.
Ein Meerschweinchen geschenkt, Henry, und die war dann total versessen darauf und hat dann alles damit gemacht und hat halt diese ganze Bude mit Meerschweinchen-Merchandise vollgehängt und das Meerschweinchen schafft es halt irgendwie auch immer, sich aus seinem Käfig zu befreien und verscheucht dann ganz gerne mal die 2 Gäste, die dann einmal in der Woche hinkommen und sie ist dann halt auch knallhart, da kommen dann irgendwelche Yoga-Ladies, die sagen, ja, hast du auch hier Gluten-Free, weiß ich nicht was? Ja, klar, was wollt ihr? Ja, Risotto? Also geht's erstmal in den Supermarkt gegenüber und kauft so ein alles Fertiggericht.
Und du siehst, wie die Damen da hinten im Hintergrund miteinander reden und sie das in der Mikrowelle schnell warm macht und ja, denkst dir irgendwie, das passt das überhaupt nicht. Aber keiner beschwert sich quasi.
Also von mir unbedingte Schauempfehlung.
Von mir auch, definitiv.
Tolle Rolle, toller Charakter, der da entwickelt wurde. Es wird bestimmt noch todtraurig, kann ich mir vorstellen, zum Ende.
Das der Ende soll Staffel wohl auch hin. Irgendwie, ja, irgendwas hatte sie gesagt, dass das Ende halt auch sexuell irgendwie nicht, also nicht irgendwie eine ganz seltsame Richtung annimmt. Da bin ich dann auch mal gespannt. Also, so
ja, na, ich denke mal halt, dieses Trauma, das sie noch vom Tod ihrer Freundin hat, das wird dann irgendwann schon, denke ich mal, noch aufbrechen oder auf jeden Fall nochmal zum Thema werden. Auch die Mutter, also sie ist ja dann später mit ihrer Schwester auch auf dem Friedhof, um die Mutter, die eben an Brustkrebs gestorben ist. Das ist ja meist so, dass das am Ende dann doch darauf hinausgeht. Und ja, ich bin gespannt. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es sehr wichtig, witzig. Ja, auch wichtig, wichtiges Thema und wichtig, dass so offen mit dem Arschhole-Mann geredet wird. Hat mir sehr gut gefallen, ja.
Und wie gesagt, ich finde das ja auch, das ist ja nicht so ein Thema, ich meine jetzt Analsex hin und her, ist vollkommen egal, aber in der 2. Folge, wo das nochmal aufgegriffen wird und die sich dann zufällig im Supermarkt treffen und sie dann als ersten Kommentar so, also zu dem Zuschauer, ach, das war ja der mich in den Arsch bababa gemacht hatte und so. Und die sagt auch was anderes zu ihm und dann treffen sie sich dann trotzdem nochmal irgendwie. Das ist irgendwie so einfach witzig, aber britisch witzig. Das muss man schon wissen. Und auf die Frage, wie sie als Autorin überhaupt darauf gekommen ist, dann meinte sie, naja, ihre Grundprämisse für diese Serie war halt, was wäre, wenn sie, oder ihre größte Angst war, was wäre, wenn sie ihre beste Freundin einfach mal so verlieren würde. Und das bringt sie ja so ein bisschen aus der Bahn und kommt dann zu diesen ganzen seltsam skurrilen Aktivitäten dort. Müssen wir eigentlich noch Erik fragen, wie hat dir das gefallen? Ist das eine Art von Humor?
Mal noch einen Erik fragen.
Unser Experte für Analsex. Was sagst du zu dieser Serie?
Ich fand sie ziemlich lustig. Ich habe jetzt nur die erste Folge geguckt, aber die hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt, wenn ihr noch sagt, es wird dann noch viel lustiger, dann wäre ich da auf jeden Fall noch weiter gucken. Also ich hätte sowieso noch weiter geguckt, aber ich werde es wahrscheinlich mal ein bisschen vorziehen, zumal das ja hier auf Amazon alles verfügbar ist. Das macht natürlich dann Spaß. Sehr, sehr lustig, sehr empfehlenswert. Ihr habt eigentlich die wichtigsten Punkte ja schon alle rausgearbeitet. Da habe ich nicht mehr so viel zu ergänzen. Sie spielt das einfach so ganz beiläufig, so die wirklich so total absurde Sachen, die passieren, mit einer absoluten Beiläufigkeit und Normalität, einfach wunderbar.
Was ich ein wenig schade finde bei Amazon, was die sonst immer relativ gut machen, dass die halt einem noch diverse andere Serien vorschlagen, die so in diese Kategorie geht, klappt hier nur bedingt, weil es ist eine britische Sitcom und was mir zumindest dann so noch vorgeschlagen wird, sind die Serien, die ich eh schon mal gesehen habe, ne? Dieses Falling Water, Shameless und Life in Pieces, haben wir alles schon besprochen. Man müsste doch mehr von diesen britischen Serien hier in dieser Kategorie mit reinnehmen und mit vorschlagen, weil, also wie gesagt, ich bin wirklich ein Fan dieser ganzen britischen Comedy-Serien, weil die doch einen sehr kruden, seltsamen Humor haben, aber trotzdem nichtsdestotrotz sehr, sehr sympathisch rüberkommen. Und deswegen schaut euch unbedingt diese Serie an, die macht einfach Lust auf mehr und auch dieser ganze Cast, wir hatten es schon gesagt. Und wie gesagt, sie klaut ja dann auch von der Schwiegermutter irgendeine eine goldene Statue, verkauft die irgendwie und der Vater kommt dann so ganz verklemmt, glaube ich, in der zweiten Episode rein. Du warst doch bei mir und hast du vielleicht das weggenommen? Und die so, nein, habe ich nicht. Und dann habe ich mir schon gedacht.
Aber dann der Geburtstag von der Schwester. Ja.
Großartig. Und wie gesagt, es sind ja nur, was hatten wir gesagt? Also ich glaube 20, 25 Minuten, da seid ihr de facto in 2 bis 3, 2,5 Stunden durch, glaube ich. Also das ist nicht ewig lang, aber es lohnt sich. Und guckt es euch, du hast im Original angeguckt, André, oder übersetzt?
Ja, Original.
Okay,
ja.
Also guckt es euch an, weil das ist einfach, ich glaube, man nimmt sich viel, wenn man die Sachen übersetzt anschaut. Und ja, also Daumen hoch, beste Serie des Podcasts für mich. Wobei die dicht gefolgt bei mir zumindest vom Interesse dieses Legend ganz am Anfang, weil interessant gemacht. Stöhn nicht, Erik, du darfst powerless dafür weitergucken. Und ja, nee, aber tolle Sachen. Also diesmal sind wirklich sehr, sehr schöne Sachen dabei. Sehr, sehr vielfältig. Und gerne mehr von so Sachen wie Fleabag. Und wie gesagt, es ist wirklich relativ kurzfristig dann auch
bei uns gekommen. Wie sind wir da drauf gekommen eigentlich auf das Fleabag?
Also ich hatte schon vorher davon gehört, weil ich gucke immer nach neuen britischen Serien, weil ich wirklich die gerne gucke und gucke die dann. Wie gesagt, man konnte die über, wie hieß das, BBC One, die haben so eine Streaming-App.
BBC One, Two, Three und das habe ich alles hier im normalen Satellitenfernsehen. Du hast doch ein eigenes Haus, mach dir doch eine Schüssel hin.
Ja, aber da muss ich ja dann, ich will es ja on demand gucken und das geht bei diesen Streaming-Sachen dann
kannst
viel einfacher.
Kannst du es aufnehmen? Ich habe hier Festplattenrekorder.
Ja, muss ich es aufnehmen und dran denken? Nee, wie gesagt, man kann es auch online gucken, muss zwar dann irgendwie angeben, das ist so geil. Da kommt so eine Abfrage auf dieser App.
Sind Sie 18? Ja.
Nee, das dachte ich am Anfang auch. Haben Sie, ich sag mal, Ihre GEZ-Gebühr bezahlt? Und das Geile ist, macht man es nicht, müssen Sie leider machen, wirst du weitergeleitet auf so eine Seite, dass du das ausfüllen musst. Du kannst aber auch einfach eingeben, yes, weil am Anfang habe ich No gemacht, weil ich, wie gesagt, dachte, da musst du eine Nummer eingeben. Gibst du aber yes ein, dann musst du nicht irgendeine Nummer eingeben, dass du es bezahlt hast, sondern da geht es einfach weiter. Also nur so als Hinweis. Sehr, sehr.
Also kann man da auch lügen?
Ich weiß nicht, ob dann irgendwann die Polizei vor der Türe steht, aber ich habe es einfach mal gewagt und gesagt, ja, ich habe das britische Pendant zur GEZ bezahlt.
Das gehört ja eh nicht mehr zu Europa, das kann ja egal sein. Die können dich nicht strafverfolgen. Wer wird
nicht ausgeliefert, meinst du deswegen?
Ja, genau.
Aber es ist echt interessant. Aber wie gesagt, kann man leider nur mit Proxy gucken, aber dafür geht's ohne Probleme. Und sehr, sehr gut. So, das soll's gewesen sein. 3 Serien, Legend, Powerless und Fleabag. Anne-Marie, bei dir auch Fleabag, beste des Podcasts. Und
ja.
Erik, bei dir ist es Powerless?
Naja, wie gesagt, von Fleabag habe ich erstmal nur die erste Folge geguckt und ihr sagt ja, die wird dann noch wesentlich besser. Also könnte es sein, dass das dann gleich auffliegt irgendwann. Ah.
Du darfst uns nächste Woche auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, in 2,5 Stunden bist du durch. Vielleicht auch noch nach der Aufnahme in 2 Stunden. Nee, nicht nächste Woche, beim nächsten Podcast, du weißt schon. Tja, gut. Dann.
Ich sag nur Fringe und Good Wife.
Naja, habe ich schon durchgeguckt. Ich muss nur Good Wife zu Ende schauen. Soll es das auch gewesen sein? In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Hatten wir Kommentare?
Wir haben gesagt, wir kommentieren. Ich glaube, die haben uns.
Wir hatten auf jeden Fall eine Facebook-Nachricht aus Norwegen.
Ach, stimmt, das hatte ich auch gesehen, ja?
Wieso habe ich die nicht gesehen?
Ja, der Sascha und. Ja,
weil du nicht Facebook liest.
Ich denke mal, die Mandy, die haben zusammen einen Account. Sascha und Mandy, viele Grüße. Und die haben uns 2 Serien vorgeschlagen. Und ich denke mal, eine davon werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal besprechen. unterbrechen. Das müssen wir jetzt mal jetzt noch schnell ausknobeln.
Such welche. Mal schnell raus, welcher Sinn, weil ich habe da wirklich, also warum habe ich denn diese Nachricht nicht gelesen?
Er hatte uns vorgeschlagen, Death in Paradise. Die läuft, glaube ich, auch auf ZDF Neo.
Oder so, haben wir die nicht schon mal?
Ich glaube, wir hatten die schon mal besprochen.
Die ist schon ein bisschen älter, ja, 2011. Und Hooten and the Lady kommt wohl bei uns auf Geisch.
Sagt mir jetzt 2016. Gar nichts.
Ja, würde ich sagen, nehmen wir die, oder?
Damit müssen wir wahrscheinlich die nehmen, ne? Und egal, wie es ist.
Also da hängt schon mal ein Mann und eine Frau irgendwie an der Klippe. Das sieht doch schon mal nach was
aus. Das sieht schon mal spannend aus. Ne? Nächste Woche, nächsten Podcast sind wir einen Schritt weiter an der
Klippe. Oh, da spielt Jane Seymour mit. Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft.
Hieß das so? Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft? Oder war das nicht Dr. Quinn?
Ja, klar, oder?
Ach, diese ganzen Arzt-Serien sind beliebig austauschbar.
Na, es war nicht Dr. Stefan Frank.
Weißt du, was wir dann nächste Woche auch noch, beim nächsten Podcast auch noch besprechen müssen? Ist sie dann schon draußen? Ich weiß gar nicht, dieser mit Matthias Schweighöfer, hat er nicht auch irgendeine Serie jetzt?
Nee, die kommt dann erst danach, da wollen wir dann nämlich, habe ich doch schon eingeplant, ein Deutsch-Special, da können wir auch hier dieses komische Jerks von Ulm noch mit reinnehmen.
Na dann, mach mal
das. Aber hier zu diesem Hooten and the Lady steht hier, is a British comedy adventure series following the exploits of Lady Alexandra und so weiter. Die suchen dann irgendwie so Tomb Raider-mäßig nach irgendwelchen Artefakten hier, Indiana Jones-mäßig. Und
aber es ist eine Comedy-Action-Serie, oder
ja, was? Ja. User Reviews, very entertaining.
Na dann. Gebongt, da wisst ihr schon mal nächste Woche, was dabei rumkommt.
Sascha und Mandy, wir werden es gucken.
Wie wir die Namen, aber das liegt in den Namen, die haben wir grundsätzlich nicht so drauf. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net